Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 252. Heute mit Felix.
Mit News und Themen.
Und Markus.
Einfach nur anwesend.
Ja, ich bin auch einfach nur anwesend. Hallo, ich bin Ingo. Also wir fragen jetzt den Felix so lange aus, bis er nichts mehr weiß und dann ist die Sendung vorbei. Ist doch auch ein Plan, oder?
Das heißt, wir machen heute kurze Sendung, ne?
Wir machen heute eine ganz kurze Sendung. Das ist der Plan, ob wir nicht doch wieder ausschweifen.
Komm, wir machen mal kurze Sendung. Ja, mal gucken.
Genau, ja. Naja, selbst kurze Sendungen sind bei uns ja 1,5 Stunden. Vielleicht schaffen wir das ja, drunter zu bleiben heute mal. Ich meine, letzte Woche haben wir schon nicht gesendet. Da haben wir schon mal einmal pausiert sozusagen.
Genau, wie man gesehen hat, hat das dazu geführt, dass das Pad jetzt randvoll ist, weil alle nicht passiert. Ja. Vielleicht sollen wir doch jede Woche senden.
Ja, bei mir liegt es daran, dass ich gerade Urlaub habe und so Handwerker-Sachen, Dinge tue. Das ist jetzt nicht so richtig spannend für die Podcast.
Beneidenswert, du tust was Plastisches.
Ja, ich habe dem krass. Felix schon gesagt, dass ich grandios gescheitert bin auf vielen Ebenen. Das ist, ja, ich habe es geschafft, Schrauben abzubrechen.
Mehrere. Ja. Oh, so. Beim in die Wand drehen?
Ja, in einen Baum drehen.
Oh, der arme Baum. Ich hoffe, er war schon tot.
Nee.
Waren die Schrauben zu billig oder hast du einfach zu rücksichtslos geschraubt?
Das weiß ich auch nicht. Eigentlich waren es schon große, dicke Schrauben.
Ja, groß und dick, das ist ja keine Aussagekraft. Es gibt da halt große, dicke Scheißschrauben und große, dicke, gute Schrauben.
Ja, das weiß ich auch nicht. Das waren Schrauben, die da waren. Ich weiß nicht mehr, wann ich die gekauft habe.
Ah.
Und wie teuer die waren.
Die lagen vielleicht in irgendeinem günstigen Komplettset irgendwann mal dabei, sind übrig geblieben und du hast dir gedacht, die kann ich nochmal benutzen.
Nee, wir haben diese Schrauben auch benutzt, um das Kinderhochbett zu bauen. Also das ist, sind schon gute Schrauben, aber...
Machst du dir jetzt Sorgen um deine Kinder im Hochbett?
Nein.
Solltest du
das?
Das
Bett wäre schon längst kaputt gegangen, wenn die Schrauben nicht gehalten hätten. Aber vielleicht sind die für den Zweck falsch gewesen. Also sei es drum, ich mache gerade nicht viel IT, sondern mehr Hauszeug und das wäre eine andere Art Podcast, den wir dann hier machen würden. Kommen wir, glaube ich, wieder zurück. Wenigstens so ein bisschen IT-Tote der Woche. Und zwar habe ich gerade gelesen, dass Zimbra, weiß ich nicht, kennt ihr Zimbra?
Ja. Haben wir in der alten Firma als Groupware benutzt.
Genau, ich benutze es auch gerade zwangsmäßig, weil hat Desi halt. Und da kam gerade die News ran, dass sie jetzt umstellen auf proprietär. Sie hatten vorher immer eine GPL-lizenzierte Basis sozusagen und darauf aufbauend eine proprietäre Sache mit Lizenz und schieß mich tot. So wie das ja, was sagt man dazu, Open Core oder so, ne? Du hast eine Basissache, die offen ist und dann hast du Features und Services und Support ringsrum, die du dann halt verkaufst. War auch das Geschäftsmodell von Zimbra eine Weile und jetzt, mit der nächsten Version 9 irgendwas. Genau, mit der 9er Version wird es halt eine komplett proprietäre Geschichte.
Komplett closed source.
Ja.
Wie lässt sich das denn mit der Lizenz vereinbaren?
Na, wenn sie das Ding komplett haben, können sie das machen. Also ich meine, wenn alle, sie haben ja ein Contributor License Agreement, CLA, ja, und die waren wohl auch sehr restriktiv damit.
Mhm.
Das heißt also, jeder musste das Ding unterschreiben. Und wenn sie die Rechte am Code haben, können sie den auch natürlich unter einer anderen Lizenz stellen. Es kann jetzt jemand natürlich die GPL-Variante forken und damit einen neuen Client, neue Groupware aufmachen sozusagen. Keine Ahnung, wie die da die Chancen stehen. Ich denke, da kann man auch irgendeine andere nehmen sozusagen dann, wenn man das machen wollte. Ja, die gehen jetzt quasi den umgekehrten Weg sozusagen von Open Source zu proprietär. Was ich sehr schade finde und ja, was glaube ich auch insbesondere so in der Wissenschaftscommunity, wo jetzt doch ziemlich viel bei solchen Sachen dann doch wieder drauf geachtet wird, ob man nicht zumindest eine Open-Source-Basis hat.
Mhm.
Ja. Wird sicher nicht gut aufgenommen werden. Weiß ich nicht, ob die das nicht, vielleicht nicht viele, aber doch einige Kunden kosten wird.
Ja, sie werden sich ausgerechnet haben, dass sie über die Lizenz, stabileren Lizenzeinnahmen, die sie sich dann vorstellen, das aufwiegen können, oder?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele
hätte
Leute
auch Zweifel. Ja.
Wie viele Leute tatsächlich die Open Source Basis sozusagen einsetzen und mit diesem Move jetzt, ich meine, erstens hast du noch bis 31. Dezember 2024 Zeit, so lange wird die 8.8er Version noch mit Updates versorgt und das ist so lange auch noch die Open Source Variante und bis dahin kann man sich ja dann noch überlegen, ob man dann auf was anderes wechselt.
Mhm.
Ich meine, bei uns wird es auch eingesetzt, weil halt ziemlich viele Outlook einsetzen, ja, gerade in der Verwaltung. Ich meine, sonst kenne ich persönlich keinen, der das macht, aber hey. Ja, und da hast du halt diesen extra Client, aber ich meine, da kannst du auch, weiß ich nicht, Copano oder sowas einsetzen, die bieten dir ähnliche Sachen an. Und diese Konnektoren waren noch nie wirklich
Rocket
toll.
Rocket Chat ist auch von Simbra, oder?
Echt?
Mhm. Oder ist das nur ein Konnektor?
Nee. Rocket Chat ist ein anderes Unternehmen.
Simbra Rocket Chat. Du kannst Simbra Rocket Chat, ich weiß nicht genau, da runterladen. Ich weiß aber nicht genau.
Ja, aber das hat damit, soweit ich weiß, nichts zu tun. Also
das ist ein sogenanntes Simlet to connect Simbra Collaboration with Rocket Chat. Das ist ein Konnektor.
Ja. Ja.
Okay.
Ja, ja. Das sind irgendwelche Plugins, die Simbra anbietet, damit du mit anderen Sachen sozusagen interagieren kannst. Ja, nee, hat das damit nichts zu tun. Ja, also ich zähle das jetzt mal zum Toten der Woche, deswegen, weil ich den Move nicht gut finde. Hoffe, dass das einige Kunden kostet. So groß kann ja, auch wenn es sicher schwierig ist, eine Community sozusagen am Leben zu erhalten, aber wenn man es dann auch noch mit restriktiven Lizenzen oder mit Contributors Agreements macht, dann haben halt auch viele einfach nicht die Lust mitzumachen. Insbesondere wenn du da auch noch, weiß ich nicht, große Dokumente ausfüllen muss und dahin faxen oder keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie das da ist. Kann ich mir aber vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, mit am Code rumzuentwickeln. Und ich finde das gerade in den Zeiten, ja, wo man einen offenen Quellcode hat und sei es auch nur aus Sicherheitsperspektive, einfach nicht den richtigen Schritt. Ja. Gucken wir mal, wie sich entwickelt. Ich werde dann auch mal meinen Arbeitgeber pieksen und sagen, hey, können wir nicht was ausnehmen?
Was gibt es denn für Alternativen? Was ist denn die Groupware-Lösung, die man Open Source aktuell so einsetzen will?
Kommt drauf an, was du unter Groupware verstehst. Ja,
und was deine Anforderungen sind. Es ist leider tatsächlich gar nicht so groß, das Feld, was du da wirklich...
Also ich meine, bestimmte Sachen kannst du auch mit einem E-Mail-Server und einer Nextcloud abdecken. Ja, wenn du dann kommst, du brauchst einen Outlook-Connector sozusagen, dann kommst du wahrscheinlich schnell zu Copano. Also das war früher Simbra, ist jetzt Copano, ist von einer niederländischen Firma, mit mehreren Leuten aus Deutschland auch zusammen, die sind mal mit einer deutschen Firma zusammengegangen.
Bei Copano ist es aber schwierig, Leute zu finden, die das für dich betreiben wollen. Das ist leider ein bisschen ärgerlich.
Naja gut, du sollst es ja auch selber auf deinem eigenen Server betreiben.
Ja, aber wenn du jetzt eine kleine Firma bist, die sagt, das, was wir können, ist nicht IT-Betrieb, dann suchst du ja eigentlich nach einem Dienstleister, der dir einen Server zur Verfügung stellt, wo das drauf ist.
Okay.
Und das ist...
Und da gibt es einige?
Ja, die Suche danach war nicht erfolgreich. Das war sehr schade, weil ansonsten, das war erstmal vielversprechend, wir hätten das gerne ausprobiert, um eben zu schauen, ob das eine Alternative zu dem Microsoft-Produkten ist.
Hättest mal was gefragt.
Was du ja brauchst, ist so eine, du brauchst hier eine vernünftige Kalenderlösung. Vor allem ganz vorne steht E-Mail und vernünftige Kalenderlösung. Einladungen müssen funktionieren, die ganze Terminplanung muss funktionieren und du musst in andere Leute's Kalender reingucken können. Und eben, du brauchst leider für manche immer noch diese Outlook-Konnektoren, weil manche von ihrem Outlook nicht ablassen wollen.
Das gibt's noch, dieses Outlook?
Ja, ja. Allerdings.
Viel zu, ich, ja, nee, du willst es gar nicht wissen. Es benutzen alle, also wir nicht, ja, in unserer Bubble nicht, aber alle anderen eben. Und das sind leider dummerweise viele Leute. Ich persönlich kenne die Leute auch nicht, aber es sind einfach sehr, 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 sehr viele.
Ja. Ja, aber die Cola, das sieht schon gut aus, die Copano Collaboration Suite.
Ja. Genau, also ich benutze es auch noch, wobei es tatsächlich, wir es nur in der Familie sozusagen verwenden. Ich betreibe das noch für einen Kunden, aber ansonsten, meine Instanz läuft nur für Family und da denke ich, dass es einfach zu viel ist. Da werde ich jetzt tatsächlich auf Nextcloud, weil du musst nicht Termine annehmen und sowas, die Funktion brauchst du alles nicht, wenn es nur familienintern ist, da willst du halt nur den Kalender des anderen sehen, vielleicht selber reinschreiben, aber du willst nicht irgendwelche Abstimmungen, Free-Busy-Listen, sowas, das brauchst du alles nicht. Und deswegen überlege ich, den jetzt abzuschalten. Ansonsten kann man natürlich immer noch OpenExchange sich angucken. Habe ich jetzt aber die letzten 3-4 Jahre auch nicht gemacht. Da weiß ich jetzt nicht, wie das mit diesen Outlook-Konnektoren ist. Gab es früher, ob es die immer noch gibt, weiß ich gerade nicht. Aber Copano und OpenExchange sind die zwei großen Lösungen, die man sich da angucken kann. Kleinere Lösungen in dem Bereich sind noch Tine 2.0. Die haben auch eine ActiveSync-Unterstützung, soweit ich weiß. Deswegen kann es sein, dass man da auch irgendwie Outlook anbinden kann, aber habe ich nicht probiert sozusagen. Und dann gibt es natürlich noch eGroupware. Und solche Lösungen, die eher auf eine Web-Oberfläche setzen. Genau. Aber die beiden großen sind Copano, OpenExchange in dem Bereich. Und dann gibt's halt, wie gesagt, noch so ein paar kleinere, die je nachdem, was man will, was man braucht, sehr gut funktionieren können. Ja. Ich habe alles schon im Einsatz gehabt. Tatsächlich. Aber manche Sachen sehr lange her. Also Tina hatte ich, glaube ich, vor 6-7 Jahren das letzte Mal angefasst. OpenExchange habe ich damals fürs Hochschulradio Stuttgart lange betrieben. Mittlerweile benutzen wir da tatsächlich auch nur noch einen E-Mail-Server. Und weil die auch diese Free-Busy-Listen und sowas eigentlich nicht brauchen, da war auch E-Mail der Hauptpunkt sozusagen. Da war Kalender schon nur noch zweitrangig. Und Kontakte ist ein zentrales LDAP, was funktioniert. Genau. Deswegen setzen wir da nur noch auf einen Dovecot auf. Und Copano habe ich auch immer noch im Einsatz bei Leuten, die relativ zufrieden damit sind. Aber da ist tatsächlich auch, das muss Outlook sein und muss funktionieren. Und das tut es mehr oder minder. Aber da ich selber nicht einsetze, ist es halt immer so, ja, ich weiß nicht, was da die Probleme sein könnten, sozusagen. Das zu der Übersicht über aktuelle oder auch nicht aktuelle Groupware-Lösungen. Groupware hieß das Ding. So, total spannendes Thema. Fast so spannend wie Messenger.
Das Schlimme ist ja eigentlich, dass es ein gelöstes Problem sein sollte. Ja. Es aber unglücklicherweise so gelöst wurde, dass es eine verdammte Monokultur ist, mit der man da draußen konfrontiert wird. Ich fluche schon wieder zu viel. Aber das ist einfach das, was schade ist. Und das ist deswegen eigentlich gar nicht mal so langweilig. Man hat immer das Gefühl, ja, haben wir lang genug und wollen wir alle haben. Aber das Einzige, was wirklich von allen akzeptiert wird, ist das Produkt aus Redmond. Mhm. das finde ich, wühlt mich dabei immer wieder auf bei dieser Thematik, weil das ist nicht die Vielfältigkeit, die man sich vom Internet wünscht, eigentlich.
Ja. Zu dem Groupware-Thema kann ich auch nochmal eine Radio Tux-Sendung empfehlen, die ich glaube, es ist auch schon wieder 8 Jahre her oder so, gemacht habe, eben mit einem, der damals die Zarafa, also jetzt Copano-Geschichten mit begleitet hat, und da ging es halt so um Groupware unter Linux, wie die Story dahinter so ist, kann man vielleicht auch nochmal verlinken in dem Bereich. Und ja, das Thema ist, eigentlich müsste man sagen, ist gegessen, und wie gesagt, es gibt ja auch gute Lösungen dafür. Zimbra war bisher auch immer eine. Ja, habe ich, wie gesagt, jetzt auch gerade in mehreren größeren Unternehmungen immer wieder gesehen, weil viele andere setzen natürlich nicht nur auf dem Client das Ding von Redmond ein, sondern auch das auf dem Server. Und ich meine, das ist ein furchtbarer Mail-Server sozusagen. Zumindest aus meiner Sicht als Mail-Administrator macht das immer nur Probleme, oder es führt zu sehr abstrusen Sachen. Da holen sich dann die Leute mit irgendeinem Pop-Connector die Sachen bei mir auf dem E-Mail-Server ab, um sie dann per SMTP bei sich in Exchange zu geben. Also ganz krude Geschichten habe ich da schon gehabt. Also es ist irgendwie, ja. Ich meine, gut, wenn man nur Windows einsetzt, nur Microsoft-Produkte, dann mag das irgendwie alles passen, aber wir hoffen ja, dass die Welt ein bisschen diverser ist mittlerweile. Ja. Oder man propagiert einfach nur noch Webclients, ja. Webclients. Macht da alles im Web.
Das macht Microsoft selbst ja auch. Also die, stimmt, mit dem ja. Office 365 sind die ja ganz vorne dabei.
Ja. Ja, dann ist auch eigentlich, dann kann man ja auch einfach einen anderen Webclient nehmen.
Ja.
Das sagt man so einfach, ne?
Tja. Tja, andere Webclients. Ich habe andere Webclients. Es gibt ja auch immer noch dieses Roundcube Webmail.
Ja.
Das habe ich neulich mal mit einem neuen Theme aktualisiert und mit einem neuen Theme versehen, was auch mobile-kompatibel ist. Und das hat dem Ganzen einen ganz schönen Boost da vorne gegeben in der Usability. Das lohnt sich, da mal das Default-Theme zu wechseln.
Okay. Weißt du, welches es ist?
Ja, die liefern ja, also das Theme, was ich jetzt aktiviert habe, ist in den neueren Versionen wohl schon das Default-Theme. Aber dadurch, dass ich meine Instanz schon länger betreibe, hatte ich das alte Theme immer noch als Default. Und das war eben auf einem Tablet nicht ordentlich zu benutzen. Und jetzt, ich versuche es gerade nachgucken zu gehen.
Ja, nee, ich benutze ja Roundcube auch. Noch nicht die 1.4er, sondern noch die 1.3er. Und sie haben irgendwann mal auf dieses Larry oder von Larry auf irgendwas anderes gewechselt, oder wie war das?
Ich hab's schon. Also es gibt das Classic, hatte ich bis jetzt aktiv, und jetzt habe ich das Elastic aktiv. Und das Elastic ist eben responsive.
Okay, hast du jetzt auch auf die 1.4 gewechselt, oder?
Ja, das ist aktuell. Okay,
das steht noch auf meiner To-Do-Liste, sozusagen, das zu machen.
Ja, und die werden jetzt auch hingehen und ihre Plugin-Repository bewegen, was aber erstmal für Anwender nicht so schlimm ist. Jetzt sind wir schon direkt in so einem anderen Thema reingerutscht hier, und ich habe keine Kapitelmarke gesetzt, verdammt. weiter im Abschweifen, die schalten ihr Plugin-Repository ab, weil das initiiert wurde als Fork von, was ist denn so ein großes PHP-Repository? Ich bin doch in der PHP-Welt nicht mehr aktiv.
Compose.
Ja, genau. Mhm. Genau. Und sie hatten ihr eigenes vor Jahren davon geforkt und dann auf der Basis betrieben und immer wieder ein bisschen gepatcht und haben jetzt gesagt, das skaliert nicht. Oh Wunder. Und sie bewegen jetzt alles in das Hauptrepository, und ihr Plugin-Server wird dann wohl einfach ein Proxy sein auf dieses Hauptrepository. Okay. So, dass es für die Plugin-Autoren halt wichtig ist, dass sie jetzt woanders ihre Plugins publishen müssen. Aber für die Nutzer soll sich wenig ändern. Ja, das als Side Note zu Roundcube, wenn wir jetzt ja, schon also angefangen hatten, darüber Roundcube zu reden. Roundcube
benutze ich auch immer noch auf meinem Mail-Server als Standard-Webmailer und funktioniert gut. Also wird
genau,
sehr gut.
Genau, wenn man einfach nur einen Webmailer braucht, ist ja super. Ja,
ja, wird super angenommen.
Es gibt ja auch eine Nextcloud-Integration davon.
Es gab mal eine Nextcloud-Integration davon, genau, dass man quasi über so eine Art Frame das irgendwie eingebunden hat. Das habe ich auch mal eine Weile gemacht, aber mittlerweile ist ja der eingebaute Nextcloud-E-Mail-Client besser und besser geworden. Und
was ich bei dem ein bisschen schade finde, ist, dass ich dem nicht sagen kann, nutzt doch bitte die Credentials, mit denen sich der Nutzer hier eingeloggt hat, um auch auf die Mails zu kommen. Doch. Kannst du mir einen Link sagen, wo das beschrieben ist?
Ich kann dir meine Config schicken. Genau so mache ich das. Ich logge mich mit der E-Mail-Adresse im Nextcloud ein und klicke dann nur noch auf E-Mail und er findet alles automatisch. Doch, das geht.
Das klingt verlockend.
Du hättest das einfach richtig einrichten müssen, Markus, dann hätte das funktioniert.
Ich habe in die Config-Datei geschaut und das sah nicht so aus, als wenn man das einstellen könnte.
Das weil du es nicht richtig gemacht hast.
Ja, das könnte sein. Das ist völlig plausibel.
Glaube ich.
Nee, genau. Das funktioniert. Das Problem ist bei diesem Client eher, mein Postfach ist so groß. Es kommt damit einfach nicht gut klar. Ich bin nicht nur schlecht im Tabs aufräumen, wie man in der Pre-Show gehört hat, sondern auch in meinen E-Mails. Ich habe da eher so 30.000 ungelesene Mails. Und die ganze Inbox ist ein bisschen groß. Und das mag der Client nicht. Das mag noch nicht mal mein Thunderbird richtig, aber der Webmail-Client, weder der Roundcube noch der lädt es irgendwann, aber noch langsamer tut's der mit Nextcloud. Ich könnte auch mal aufräumen, TM, irgendwann, wenn ich die Zeit habe und nicht zigtausend andere Sachen zu tun habe.
Das ist überbewertet. Ja.
Der von Nextcloud basiert, glaube ich, auf Horde. Ist ja auch so ein Webmail-Client so aus älteren Tagen sozusagen oder so ein Groupware. Client-Dingy. Ich weiß nur, dass eine Komponente Ingo heißt, was ich immer gut finde, aber mehr weiß ich darüber auch nicht.
Ja, so ein Groupware-Framework halt. Das ist auch ewig alt schon. Oder sagen wir anders, ewig etabliert über den Alter der oder wie gepflegt oder nicht gepflegt ist, kann ich keine Aussage treffen.
Ja. Und ja, ich schön ist beim Nextcloud E-Mail Client ja diese Integration von dem KDE Itinerary, dass du halt, wenn er merkt, du hast eine Bahn, ich meine mittlerweile, wer fliegt und fährt noch Bahn, ja, gerade, aber wenn man das mal irgendwann wieder tun kann, dann merkt er sich das und kann oder sieht das und stellt dir das schon extra in einer netteren Übersicht dar. Und da habe ich mit dem Entwickler von KDE Itinerary oder einem der Entwickler in der Februar Radio Tux Sendung, ich muss die ganze Zeit immer Cross-Promotion machen, ein Interview gemacht. Da war Fostem, da war noch irgendwie alles in Ordnung auf diesem Planeten oder halbwegs. Das fand ich auch spannend. Wie gesagt, das Ding kann dann auch, weiß ich nicht, du hast einen Flug gebucht irgendwo hin und ein Hotel auf derselben Insel oder am selben Ort sozusagen. Und dann kann er auch irgendwie zwischendurch schon Sachen ausrechnen, wie, okay, wenn du von da nach da willst, wenn du einen Bus nimmst, die Linie und so. Also so ein Personal Travel Assistant und diese Sachen sind halt auch in dem Nextcloud Mail Client eingebaut. Also mal zum Ausprobieren, wenn man E-Mail-Clients, Web-E-Mail-Clients braucht. So, sollen wir das Thema abschließen?
Ja, machen wir das mal.
Ja, da. So viel zum Toten der Woche, ne?
Ja, so viel zum Toten der Woche. Genau. Das ist ein sehr spannendes Thema. Zimbra ist tot, aber alles andere ist alive and kicking. Ja, dann Untoten haben wir nicht, ne? Oder hat jemand noch einen Untoten ausgerahmt zwischenzeitlich? E-Mail. Nachdem Messaging die Welt noch nicht übernommen hat, Slack hat es leider noch nicht geschafft oder Gott sei Dank noch nicht geschafft, die Welt zu übernehmen. E-Mail ist immer noch da. Kommen wir zu den News.
News. Genau. Und wir beginnen mit wichtigen Themen wie beispielsweise Is it a sandwich?
Oder nicht.
Oder nicht, genau. Und was es ist, ist so eine Webseite. Da bekommt man so ein Bild von etwas, was ein Sandwich ist oder halt nicht. Und dann kann man halt die Entscheidung treffen, ja oder nein. Und am Schluss bekommt man halt eine Auswertung, wo man dann halt sieht, in welcher Kategorie Sandwich-Bewerter man ist. Also ob man halt nur auf Struktur und ob man halt eher auf Struktur geht oder eher auf Zutaten, um zu bestimmen, ob etwas ein Sandwich ist oder nicht. Und das ist eine sehr gute Seite.
Okay, ich klicke mal durch, gucken mal, was passiert.
Genau, da kannst du
Sandwich.
Ich bin True Neutral. Habe ich herausgefunden, was Sandwiches angeht. Das sind dann halt so Dinge wie zum Beispiel ein Ice Cream Sandwich. Ist das jetzt ein Sandwich? Ja, nein, vielleicht.
Ist Lasagne ein Sandwich?
Ist Lasagne ein Sandwich? Nee. Das ist auch eine sehr gute Frage.
Nee.
Ein klares vielleicht.
Nee.
Ist leider keine Option.
Nee. Nee. Fondue ist kein Sandwich. Ice Cream Sandwich. Nee. Das ist ein Twitter-Foto, ja.
Interessanterweise bei gewissen Dingen. Ich glaube, gerade Fondue, wenn du da sagst, ja, ist ein Sandwich, dann kommt auch eine Meldung von what the fuck, das jetzt, das war halt falsch.
Okay. Ja, da habe ich, ja, ich bin auch true neutral. Ich glaube, wir sind alle true neutral. Das ist von langweilig.
Nicht unbedingt, nein.
Nicht?
Ich musste herausfinden, viele meiner Arbeitskollegen sind awful, ich glaube, good. Lawful good. Ja.
Oh Gott,
Und das ist halt falsch. muss ich leider so sagen. Das ist halt einfach falsch.
Ja. Dann lieber Chaotic Evil. Oder?
Genau, und ich ja. Genau. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, was man mit ein bisschen Fantasie und es irgendwie. Es kann nicht so schwierig sein, so was zu bauen. Und wenn ihr jetzt irgendwie viel Zeit habt, zu Hause sitzt, erstens mal könnt ihr herausfinden, wie ihr Sandwiches scored, ganz wichtig, weil muss man wissen. Und zweitens könnt ihr so ähnliche Dinge bauen, weil es halt cool. Und passend dazu gab's dann auf Twitter, ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher war halt so ein, es gibt ja diese Google Captures, wo man halt so irgendwie diese neuen Bilder bekommt und dann steht halt irgendwie, ja, wähl mal alle aus, wo eine Verkehrsampel drauf ist oder alle, wo irgendwie ein Bus drauf ist oder was weiß ich. Und da hat halt jemand eins gemacht mit diesen verschiedenen Sandwich-Bildern oder halt eben nicht Sandwich-Bildern und gesagt, ja, wähl mal alle Bilder aus, wo ein Sandwich drauf ist. Und das ist sehr gut. Und ich finde, Google sollte das als offizielles Capture auch übernehmen, weil das wäre wenigstens ein gutes Capture. Nicht so irgendwie immer die gleichen Ampeln und so. Einfach zwischendurch und wenn man irgendwas ankreuzt, dann wird schon richtig gewesen sein.
Ja, gut.
Genau. Und jetzt mit den wichtigen Dingen aus dem Weg können wir ja übergehen zu GitHub und GitHub ist jetzt free for Teams. Heißt, wenn ihr irgendwie, was ziemlich cool ist eigentlich, wenn man gerade so irgendwie 2-3 Leute ist und das benutzt hat. Vorher musste man halt immer Geld dafür zahlen. Und
ja, aber nur für bestimmte Funktionen. Also ich meine, eine Team oder eine Repository mit mehreren Leuten zuweisen und so, also im Team arbeiten konnte man schon immer. was ist jetzt das wichtige neue andere,
nicht,
dass es
ja,
gibt,
aber nicht,
es gibt unlimited private repositories.
Genau, also halt nicht private. Also klar, wenn du Open Source gemacht hast, konntest du das schon immer. Und wenn du gesagt hast, ja, pff, mir doch egal, ist irgendwie Open Source und hier, los. Aber wenn du halt irgendwie, sagen wir, Startup oder irgendwie so ein kleines Projekt bist und das jetzt irgendwie mal noch nicht öffentlich machen möchtest und so, dann, es gab auch schon immer, wenn du Student bist und irgendwie deine Studenten-E-Mail-Adresse irgendwie verifiziert hast und so, hattest du auch immer so diese Bonus-Private, Accounts, wo du dann halt irgendwie Private Repos machen konntest, unlimited, und irgendwie unlimited Contributors zu diesen Repos machen konntest. Und jetzt zahlst du eigentlich für GitHub nur noch, wenn du halt wirklich so Enterprise-y Features brauchst, wie halt so Enterprise-Login über dein LDAP oder irgend sowas. Dann musst du immer noch zahlen. Aber für alles andere, was irgendwie vermutlich ein Großteil der Leute ist, ist halt eigentlich alles free jetzt.
Ja, ich denke, sie gehen arg darauf, dass sie mit ihren GitHub Actions Geld verdienen wollen. Also wenn du wirklich Rechenzeit auf der Plattform haben möchtest.
Ja, zum Beispiel. Ja.
Das ist so mein Eindruck.
Ja, und eben, ich denke, für die, wenn du halt so ein, ja, Großkunde bist, dann werden sie auch immer noch Geld mit dir verdienen wollen, aber ich nehme an, der Aufwand, den sie halt haben mit den ganz vielen kleinen Kunden, wo du dann eine Rechnung stellen musst und so, das ist halt auch irgendwie Aufwand.
Ja, ich meine, wenn man zu Microsoft gehört und einfach Geld im Hintergrund hat, ist das mit dem Geldverdienen für diese Plattform jetzt auch nicht mehr ganz so wichtig wie vorher.
Ja, genau.
Das kann man, glaube ich, auch so sehen und sagen. Also ich meine, ist halt eine Business Unit, und wenn die halt Geld verliert dafür, dass die Leute dann mehr auf Azure machen und Azure mehr Geld kriegt oder so, keine Ahnung, passt es irgendwie zusammen.
Hm. Ja, genau, das ist so ein größerer Plan, der dahinter steckt.
Aber, also keine Ahnung, finde ich eine gute Sache, kann man gerade so, es gibt ja schon immer mal wieder, dass man das Gefühl hat, irgendwie ein Projekt, das ist irgendwie, ja, ist eigentlich private oder ist halt irgendwie, möchte man jetzt nicht sharen, und ich habe häufig dann dieses von Atlassian dieses Bitbucket eingesetzt, weil du da das irgendwie immer schon mehr private Repos gehabt hast.
Ja.
Ich glaube immer noch.
Ja.
Ja, und jetzt fällt es eigentlich weg, und ich denke, sie werden ihre Marktdominanz damit schon auch noch ausbauen. Und ich meine, für so richtig private Dinge willst du dann den Server vielleicht trotzdem wieder selber hosten. Da ändert sich vermutlich nicht viel, aber für gerade so, ich probiere mal irgendwas, und ich möchte es aber noch nicht, dass das alle sehen.
Die beliebteste Ausrede ist, der Code ist noch nicht gut genug.
Ja.
Das kann ich noch nicht zeigen. Genau.
Ja, manchen Code will man auch gar nicht sehen von bestimmten Leuten.
Ja, ich finde das schon auch nachvollziehbar, gerade so, wenn man irgendwie so Infrastruktur-Dinge macht, und dann halt noch Hostnamen und IP-Adressen und Kram drinstehen, dann, ja, will man das vielleicht noch nicht public machen.
Ja. Aber andererseits, das sollte da auch nie drinstehen, weil dann hast du es in der Historie drin, und dann musst du es aus der Historie rauspulen. Ja. Besser von Anfang an gar nicht erst drinstehen.
Besser haben. Richtig machen von Anfang an, aber wir wissen ja alle, wie das ist. Ne?
Dann geht auch zwischendurch beim Aufräumen nicht was vergessen. Und gerade so Dinge, die in der Historie drin sind, da denken, das vergisst man schnell. Und es gibt leider Skripts, die genau danach suchen.
Ja, genau, das sollte man generell nicht machen, aber es gerade so am Anfang vom Projekt, mache ich das gelegentlich halt auch und dann, was ich normalerweise mache, ist halt die ganze History wegschmeißen, ja, bevor ich
genau. Beim Publishen nur ein, ab einem Punkt publishen, nur ein, keine Historie publishen, sondern wenn man public geht, dann nur den Punkt, weil dann, das ist ein, meistens eine Basis, die man reviewen kann, wo man irgendwie durchkommt. Aber Historie durchzugucken,
ja. Genau. Lohnt sich meistens nicht, meistens einfach irgendwie, ja, Git weglöschen, Git init und los.
Ja.
Gut. Was haben wir noch?
Dann hier Computerspiele und Betrügen bei Computerspielen ist ja voll der Trend. Also was heißt voll der Trend? Es passiert halt einfach. Sobald halt irgendwie um etwas geht, gibt's halt auch Leute, die mehr daran interessiert sind, das irgendwie zum Gehen und irgendwie anders gut zu sein, als irgendwie halt wirklich gut im Spiel zu werden. Und das Problem ist ja, diese Games laufen normalerweise halt im Userland und also zum Glück auch, ist auch irgendwie richtig so. Und wenn dieses Game jetzt halt mit so einem Anti-Cheat-System kommt, dann läuft das normalerweise auch im Userland und das ist halt aber ein bisschen doof, weil wenn man halt irgendwie normalerweise mehr Privileges auf seinem System hat, kann man seine Hacks halt einfach im Kernel Space beispielsweise laufen lassen und somit diese Anti-Cheat-Systeme zum Gehen. Und bei Riot haben sie sich jetzt halt überlegt, ist aber doof, was wir machen, ist jetzt halt ein Kernel-Modul, so ein Anti-Cheat-Kernel-Modul. Und ja, das heißt, in der Zukunft werden Riot-Spiele vermutlich mit einem Kernel-Driver kommen, der halt verhindert oder versucht zu verhindern, dass Leute cheaten. Riot macht so Spiele wie, ist das große Spiel, was man kennt, League of Legends zum Beispiel. Weiß gar nicht. Die machen, glaube ich, sonst noch so ein paar Spiele, die man kennen könnte. Bin ich jetzt gar nicht sicher.
Ist nicht mein Bereich, League of Legends.
Spiele.
Spiele, ja. Aber, ja.
Aber es ist interessant, dass jetzt bald wohl Computerspiele mit Kernel-Modul kommen, weil
das ist schon ein bisschen strange.
Das Problem ist halt auch, dann hast du so ein Anti-Cheat Kernel-Modul, was weiß ich, was dann halt mit Kernel-Privileges läuft und halt auf deiner Kiste auch machen kann, was es will.
What was halt can irgendwie auch, possibly go wrong?
Ja, genau, und dann macht es irgendwie so ein Webserver auf, wo dann ohne Authentifizierung irgendwie, keine Ahnung, über JSON, keine Ahnung, was mit deinem Computer gemacht werden kann. Ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man das will oder nicht.
Und das ist dann ein Windows, ein Linux, ein was weiß ich, Kernel-Modul. Also ich meine, das müssten sie dann für alle schreiben. Oder für alle, auf denen es läuft. Ich habe keine Ahnung, wo League of Legends läuft.
Das ist eine gute Frage. Sicher für Windows. Ich bin mir nicht sicher, ob sie Cross-Plattform groß für das habe ich das auch echt schon zu lange nicht mehr gespielt.
Sie referenzieren WinRAR in diesem Artikel. Also ich meine,
das ist schon geil.
Es ist aua.
Also ich
Ask the kitchen, Microsoft Windows. It has been added to.
Ja, ich will mal auf Windows only tippen.
Ja, ja, Windows.
Ich glaube, du kannst es laufen lassen unter Linux irgendwie, wenn du bastelst, wie das halt so ist.
Das geht ja dann demnächst nicht mehr, weil es das Kernel-Modul nicht mehr findet, oder?
Genau, dann brauchst du vermutlich das Kernel-Modul oder, ja.
Ja, nee.
Das halt. Genau, das ist dann halt auch irgendwie so ein Side-Effekt. Du kannst es dann halt nicht mal mehr hin basteln.
Jetzt schaffen es schon, diese Spiele irgendwie in den Kernel reinzukommen. Ist irgendwie ein bisschen,
ein bisschen creepy.
Ja.
Auch.
Dann sollen sie doch direkt auf die Konsole gehen und sich von richtigen Betriebssystemen einfach fernhalten. Was soll der Scheiß?
Ja, ganz ehrlich. Also ich sehe schon auch die andere Seite von, du hast da halt irgendwie, du hast für das Spiel, ja gut, vermutlich nicht gezahlt, weil die meisten Spiele vermutlich in diese Free-to-Play sind. Aber das Problem ist halt, es sind irgendwie so skill-based Spiele, wo es irgendwie halt auch ja um was geht und
genau, dann hat man einen Skill auf einem anderen Level und kann irgendwie cheaten und die anderen nicht. Ja, so.
Genau. Und wenn halt Leute cheaten, das ja macht
gab's
halt einfach
immer.
Keinen Spaß.
Gab's schon immer.
Ja, aber das macht halt keinen Spaß und gerade so, wenn es
dann halt man die halt raus.
Geld geht.
Dann schmeißt man die raus. Band die.
Ja, genau. Dann schmeißt er sich raus, wenn du halt herausfindest, dass sie cheaten. Aber wenn du ihn irgendwie nicht
beikommst, ja. Naja.
Ja,
okay.
Also wie willst du halt irgendwie sehen, also wie willst du verhindern, dass sie cheaten? Und das ist halt, klar, du kannst irgendwie eine LAN machen. Du kannst die Leute, wenn du sie physikalisch irgendwie, aber dazwischen gibt's halt irgendwie eine ziemlich große, also ein ziemlich großer Bereich, wo es halt irgendwie schon um Geld geht und Leute das
ja,
halt
mein Gott,
auch
aber es wird auch Leute geben, die das umgehen können. Ja, okay, es wird ein bisschen schwieriger gemacht, aber es kriegt auch jemand dieses Kernel-Modul gehackt. Das ist so, ja, mein Gott.
Ja, ich meine, natürlich kannst du alles kaputt hacken. Das ist schon.
Es ist wieder ein bisschen schwieriger, klar. Ja,
genau,
aber
es ist halt wieder schwieriger. Es ist halt
aber, nee, das ist. Nee, finde ich nicht okay.
Ja, nee, so, nee, okay ist es nicht, aber es ist halt.
So sind Menschen nun mal. Das kann man jetzt also mögen oder nicht, aber du wirst es ihn nicht austreiben. Das halt so.
Dann von andere Dinge, die nicht okay sind, mein Internetprovider und UPC, die haben, normalerweise gibt's ja diese Interconnects zwischen den Autonomous Systems.
Kommt drauf an.
Und normalerweise sind die ja irgendwie free oder beziehungsweise, was heißt free?
Ist da nix free.
Ja, genau, aber normalerweise irgendwie, wenn so von Internet-Provider zu Internet-Provider geht man halt hin und sagt so, jeder zahlt irgendwie seinen Scheiß.
Nö. Und wenn du die Telekom bist, dann nicht, nö.
Genau, außer du bist halt irgendwie ein Arschloch-Provider.
Nee, du bist groß. Telekom. Nee, du bist,
genau,
wenn du groß bist. Ja, wenn du groß bist, dann machst du so einen Scheiß halt nicht. Also bist du, sagst du halt, du bist hier irgendwie Tier 1, 2, 3. Leckt mich alle, ihr kleinen Fuzzis. Ihr bezahlt mir. Sonst geht er halt über D-Kix oder irgendwo anders lang. Dann müsst ihr auch bezahlen.
Genau, sonst zahlt er irgendwo anders.
Ja, ja, nee, also Peering, also da musst du schon groß sein. Wir haben gerade dasselbe Problem, Peering zwischen Forschungseinrichtungen und der Telekom. Das ist auch.
Ja, aber das, ja. Ich verstehe nicht ganz, was das Problem ist von.
Der Telekom will Geld verdienen. Ganz
einfach.
Aber. Die wollen Geld
verdienen.
Money.
Ja, ja, genau. Aber irgendwie. Eigentlich sollte man das irgendwie verbieten oder so.
Verbieten, dass die Leute Geld verdienen. Ja.
Na,
ich will verbieten, dass sie zweimal Geld verdienen, weil sie verdienen ja Geld, weil sie den Endkunden Produkt verkaufen und dann verdienen sie halt irgendwie, auf der anderen Seite versuchen sie einfach nochmal Geld zu verdienen. Sie versuchen das gleiche ja zweimal zu verkaufen. Und das ist eigentlich nicht okay.
Ja, das nicht. Und sie missbrauchen halt auch ihre Marktmacht an der Stelle. Ja,
das kann man so sehen. Sieht die Telekom
bestimmt
anders.
Du findest
das
also gut, dass die
Telekom...
Nein, ich
finde das nicht gut, aber...
euch über den Tisch ziehen kann.
Ja, das finde ich nicht gut. Ich hätte das gern auch anders, aber das ist halt ihr Businessmodell und so machen die das halt.
Genau, und darum sage ich,
Geld
ja, muss man
können.
Verbieten.
Ja, okay.
Ich meine, ja, natürlich versuchen sie es, oder? Weil dann... Sagen Sie,
ja, das ist naturgemäß bei einem Wirtschaftsunternehmen. Die versuchen überall Geld zu verdienen, wo es geht. Und dann ist der Staat gefordert, das einzugrenzen, dass das sozialverträglich bleibt, unterm Strich.
Genau. Und ich meine, wo hört denn das auf? Oder dann verkaufen sie irgendwie deinem Rechenzentrum irgendwie Peering und dir als Kunde, der im Rechenzentrum ist, du zahlst dann nochmal der Telekom, dass du irgendwie, weil du viel Traffic in ihr Telekom-Netz machst. Oder ich meine, hä? Wie viel Mal wollen sie die gleiche Leistung noch verkaufen? Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, also ist uns, glaube ich, allen klar, dass das ja irgendwie nicht gratis ist, weil braucht halt irgendwie Strom, braucht einen Techniker, der hingeht, du musst irgendwie eine Glasfaser legen, du brauchst Glasfasermodule, du brauchst Switches, du brauchst keine Ahnung was. Mhm. Aber das rechtfertigt halt irgendwie nicht, dass du den Scheiß irgendwie dreimal verkaufen kannst. Das halt irgendwie so ein bisschen, ja. Und darum finde ich es eigentlich, das, was ja schon auch häufig gemacht wird, dieses eben wir zahlen den Scheiß auf unserer Seite, ihr zahlt den Scheiß auf eurer Seite und fertig. Und dann hast du einen Interconnect. Das finde ich eigentlich korrekt, weil, ja. Und ja, UPC wollte das irgendwie nicht machen und ja, Init 7 ist jetzt ein bisschen pissed. Und UPC hat so gesagt, so, ja, machen wir mit allen so. Was halt bisschen traurig ist. Dass sie nicht irgendwie ja, bisschen cooler drauf sein können. Aber dann wiederum ist das wohl so mit großen Firmen, eben Telekom ist ja auch so ein Paradebeispiel für sowas. Wo sie halt einfach sagen, ja, wir wollen noch mal Geld für.
Genau. Noch mal mehr Geld abholen.
Ja. Ja, wegen Telekom, weil die bauen jetzt hier Glasfaser aus. Im Ort, ich überlege halt jetzt, ob ich zu Telekom wechseln muss, darf, kann, demnächst vielleicht so mit Glasfaser. Es ist schon auf der einen Seite, jo, mir wäre es schon irgendwie netter, wenn es ein kleiner Anbieter ist, aber die wollten mich ja nicht sozusagen. Die Story habe ich ja irgendwann mal erzählt, dass sie dann 600 Euro im Monat haben wollten, obwohl Glasfaser irgendwie nur 400 Meter von meinem Haus entfernt liegt, war das Angebot einfach nicht okay. Und jetzt heißt es halt, ja, Telekom buddelt hier nochmal auf und legt in die meisten Häuser Glasfaser. Ja, jetzt wird's interessant. Werde ich wahrscheinlich machen lassen, weil man will ja Glasfaser, oder? Felix, wie ist es so mit Glasfaser?
Was soll ich sagen? Ist ganz okay. Ja. Funktioniert gut. Kann nicht klagen.
Kann nicht klagen, ja. Ich weiß jetzt nicht, bis wann sie es ausbauen, aber mehrere Leute im Ort haben jetzt schon einen Brief gekriegt. Also es kommt irgendwann. Demnächst. TM. Ja. Aber ich weiß nicht, was dann die Preise dann sind.
Aber Telekom-Preise halt.
Marktüblich, ja. Heißt es doch immer so schön. Marktübliche Preise. Marktüblich,
ja. Naja, gut, also vermutlich. Wenn es billiger ist als 600 Euro im Monat, ist es okay. Für mich jetzt. Also, wenn es dann nur 100 Euro im Monat sind, ist es immer noch billiger als das, was die anderen haben wollten. Und es ist wesentlich, ich kriege ja jetzt gerade nur 30 Mbit hier hinten. Und ich hätte schon gern schneller sozusagen. Plus, ich kann jetzt mal Mimimi noch schnell vorziehen, weil wir gerade so bei diesen Telekom-Sachen sind. Ich habe halt gerade das Problem, dass das Netz so 2-3 Mal mindestens am Tag zusammenbricht. Dann ist es halt kurz weg. Dann sagt die Fritzbox hier, neu, Training, synchronisieren und dann ist es auch irgendwann wieder da. Das ist aber trotzdem blöd, wenn du gerade an der Stelle ein Telefonat führst, weil ist ja SIP, ist ja nur Internet, ja, oder den Kindern gerade einen Film zeigst oder was ich nicht, Sachen streamst, irgendwelche Dinge im Internet tust, ist halt auch bis, und die Fritzbox ist, weiß ich nicht, ob nur meine so lahm ist, das dauert manchmal 5 Minuten, bis sie sich wieder aufgerappelt hat und diese Verbindung hergestellt hat. Keine Ahnung, ist, ob das jetzt eher ein Mimimi ist an meinem Provider oder an der Fritzbox. Ich habe jetzt schon angefangen, weil manchmal auch die ganze Fritzbox komplett aussteigt, oder habe ich so zumindest das Gefühl, den DHCP-Server von der Fritzbox runterzunehmen und auf meinem NAS zu betreiben, weil dann habe ich wenigstens noch lokales Netz, was ja auch manchmal schon nicht ganz so schlecht ist. Wenn man noch wenigstens auf sein NAS kommen kann und nicht mehr irgendwie alle Verbindungen zusammenbrechen und auch ja, und auch keine DHCP-Anfragen mehr beantwortet werden. Und ich habe gedacht, der vielleicht hat der ja auch irgendwelche komischen Lastprobleme. Also das ist, und gut, ich muss zugeben, ich hatte bei meinem Provider, das ist so ein Lokaler halt hier, auch angerufen von einer Zeit und gesagt, mein Internet ist zu langsam, war früher mal schneller. Dann haben sie irgendwas gemacht und jetzt ist es schneller, das ist okay, das ist auch wesentlich besser. Und dafür bricht es halt jetzt immer zusammen. Ich weiß aber nicht, was jetzt schlimmer ist. Und jetzt kam gerade die Telekom in die Ecke und sagt, sie bauen Glasfaser aus. Das ist halt so, ja, ich will schon Glasfaser und ich will kein Internet, was ständig zusammenbricht. Und
verlockend, ich, ja.
Ja, es ist total verlockend. Ich will jetzt aber auch nicht bei meinem Provider anrufen und sagen, jetzt bricht die Verbindung zusammen. Dann sagen die wahrscheinlich, ja, wir können es langsamer machen. Dann bricht es nicht so oft zusammen. Könnte sein, dass das passiert. Aber vorher waren es irgendwie nur bei 20 mit, jetzt sind es die 31 meistens. Das ist mir schon lieber als nur 20.
Ja. Ja.
Insbesondere auch der Upload ist wesentlich schneller. Der war vorher bei, weiß ich nicht, 2 und jetzt ist er bei 5. Das ist auch schon netter.
Also das kann ich definitiv bestätigen. Das ist wirklich toll, wenn du einen guten Upload hast. Das macht schon Spaß, wenn du mal irgendwie gerade so hier Podcast kurz hochladen, ist dann irgendwie so zack und der ist hochgeladen und vorher war immer so, ja, jetzt mal starten, 20 Minuten warten und so.
Ja, ja.
Das ist schon geil. Es lohnt sich schon.
Es lohnt sich. Ja, es ist nicht so einfach.
So ist es halt. Aber da musst du Telekom Geld in den Rachen schmeißen. Wobei, sind sie bei euch nicht auch irgendwie verpflichtet, wenn sie Glas da hinlegen, dass sie andere Provider drauf lassen müssen, weil sie sonst ja ihre marktbeherrschende Stellung ausnutzen oder so?
Nee, ich glaube nicht. Weil es ist ja, weiß ich nicht, aber nee, ich glaube bei Glas, wenn sie es komplett neu bauen, es ist ja nicht die Grundversorgung, die sie geben müssen mit einem Telefonanschluss, sondern sie bauen ja was Neues sozusagen. Was die anderen, glaube ich, machen könnten, ist, wenn die Telekom ausbaut, sozusagen ihr Glasfaser mit reinschmeißen im selben Zug, aber müsste man halt machen, TM. Mhm. Und dann ist, glaube ich, so, der Erste, der dein Haus anschließt, der hat erstmal gewonnen. Kannst jetzt nicht zum Nächsten gehen und sagen, leg mir mal auch noch Glas rein. Aber ich habe mich jetzt noch nicht intensiv damit beschäftigt, weil es kam gerade frisch rein. Ich muss da jetzt mal Recherche betreiben sozusagen, aber das war das, was ich im Hinterkopf hatte, also dass die Glasfaserbetreiber nicht verpflichtet sind, da jemand anders mit drauf zu lassen, ne. Und das, wenn sie mir jetzt direkt Glas ins Haus legen, ist nehme ich. Ja.
Klar, wer würde nicht, ja. Völlig klar.
Gut, du kannst ihnen sagen, sie sollen da Glas reinlegen und dann kannst du irgendwie beim kleinen Provider schauen, dass sie die Gelegenheit nutzen, da auch eine Faser reinzulegen. Dann kannst du sagen so, ich nehme jetzt doch die andere.
Wie gesagt, die hatten ja eigentlich ihre Chance. Da hatte ich ja vor 2 Jahren, also kurz bevor ich hier eingezogen bin, gesagt, Leute, wie sieht's aus? Okay, der Standort ist irgendwie 300 Meter weg, wir buddeln. Ja, ich hätte ja auch irgendwie ein paar tausend Anschlussgebühren vielleicht bezahlt, aber nicht jeden Monat 600 Euro. Also wäre da irgendwas gekommen von, ja, kostet irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro im Monat oder so, dann hätte ich das ja vielleicht noch gemacht, aber ja, so nicht.
Ja, das ist halt echt viel.
Es ist nicht viel, das ist so viel. 600 Euro im Monat, hallo? Da hätte ich mir dann wirklich in meinen Keller noch irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Rechenzentrum bauen müssen oder so. Dass ich, ja, eben das, als, dass ich das lohne.
Als Business-Ding ist das vermutlich dann wieder so, ja, ja, kostet halt so viel Geld. Brauchen wir jetzt halt. Aber ja, ja, als Privatperson ist das völlig außerhalb des Ranges, was man so für sowas bezahlen würde.
Ich meine, klar, sie holen da natürlich die Kosten rein, die sie haben, wenn sie das aufbuddeln müssen und es zu mir legen, aber ja, ich bin halt über den Deslam quasi angeschlossen, der so weit weg ist im Ort, dass bei mir hier so wenig ankommt, während der nächste von denen eigentlich nur über die Wiese hier ist. Und sie selber auch gar nicht viel buddeln müssten, bis sie es auf meinem Grundstück hätten. Ich habe gesagt, hier, bis da reicht mir. Den Rest kann man mir alleine. Ist mir egal. Aber da sind wir irgendwie nicht miteinander klargekommen. Ja, gut, gucken wir mal. Also das ist eins von meinen Mimimis, die ich jetzt mal vorgezogen hatte. Also Fritzbox und das DSL, was ich gerade habe, irgendwas verträgt sich da nicht und ich weiß nicht, ob es am Provider liegt oder an der Fritzbox oder an der Kombination aus beidem. Jedenfalls ist mehrfach am Tag, ja, mehrfach, wie gesagt, zweimal, ist ja auch schon mehrfach, ist die Verbindung weg. Also neben der Zwangstrennung, die Fritzbox ja sowieso eingestellt sozusagen macht, irgendwie nachts irgendwann, ist dann morgens immer noch mal und mittags meistens auch noch mal irgendwann kurz die Verbindung weg und du denkst dir, hä, was ist denn jetzt schon wieder los? Und manchmal gehe ich dann extra zu Fritzbox und starte sie komplett neu, weil ich denke, irgendwie vielleicht hilft es so. Have a try, turn it off and on again.
Mhm.
Ja. Doof. Jedenfalls macht keinen Spaß gerade. Ja, so. Und
dann hier, nächste News. Und zwar JSON Web Tokens. JSON Web Tokens sind eigentlich voll gut. Ist halt so ein Zugriffstoken-System. RFC, glaube ich sogar.
Ja, ja. Standardisiert, ja.
Genau, ist standardisiert, ist irgendwie super easy zu bauen. Kann man halt irgendwie benutzen. Jetzt, leider gibt's da halt die Möglichkeit, normalerweise sind die encrypted. Und signiert und so. Jetzt gibt's da halt aber auch die Möglichkeit, es gibt halt so ein Algorithmus, wo man sagen kann, man hätte halt eigentlich gerne kein Encryption. Und bei auf Null, was so ein ziemlich großer
Auf Zero,
was auch immer.
Die machen ja, Provider, ja.
Genau, das ist irgendwie so der größte vermutlich. Ich wüsste jetzt nicht, wer sonst noch.
Die haben auch die JOTs massiv gepusht, also das JWT spricht man JOT aus, um das irgendwie. JOT.
Aber das kannst du natürlich so sagen, das ist dann falsch, aber.
Mh. Nee, das sagen sie selber so. Das.
Ja, ja. Ja, der Erfinder von GIF sagt auch, das sind GIFs.
Ja, genau.
Ich meine, kann jetzt jeder kommen, ne?
Oh je, ich wollte nicht in Business stecken.
Ich meine ja nur, du darfst den Dingern sagen, wie du willst.
Die genau, die Jungs von OutZero haben das aber massiv gepusht und massiv vorangetrieben. Die betreiben auch das JWT.io, was eine echt praktische Seite ist, weil du da einen Token, den du irgendwo hast, beim Entwickeln einfach reinpasten kannst. Der dekodiert dir den erstmal aus dem Base64 und so ein Token ist in drei Compartments aufgebaut. Das ist Header, Payload und die Signatur unten dran. Und mit dieser Webseite kannst du da halt einfach mal kurz in das Payload, wenn es nicht verschlüsselt ist, reingucken. Und wenn du das Secret kennst für die Signatur, kannst du damit dann auch die Signatur schon mal verifizieren, ob denn dein Service da den richtigen Token rausgeschmissen hat, zum Beispiel. Das ist echt praktisch.
Genau, das ist auf jeden Fall voll die gute Sache. Jetzt eben, unfortunate, es gibt halt den Algorithmus None. Und den haben sie 2015 hat das ein Security Researcher herausgefunden, so ja, man kann da halt einfach die ganze Authentifizierung halt irgendwie umgeben, indem man den Algorithmus einfach aufeinander setzt. Dieses Jahr hat jemand herausgefunden, vermutlich, wie sie das halt implementiert haben, haben sie halt geschaut, so, ja, wenn Algorithmus an ist, dann verwerfen wir es. Leider haben sie vergessen, dass das halt, dieses case-sensitive oder nicht, dass das halt einen Unterschied machen könnte. Das heißt, wenn man None jetzt zum Beispiel mit einem großen E schreibt, dann ist es wieder okay und dann haben sie genau das gleiche Problem wieder. Dass man halt die Tokens unverschlüsselt bekommt.
Mhm.
Was ein bisschen doof ist. Ich sag's jetzt mal so. Genau, passiert halt. Hat jemand irgendwie übersehen, nicht
Dinge
genug
passieren,
nachgedacht.
Dinge passieren.
Überall, Filter immer. Eingebaut, gesagt, ja, zack, funktioniert. Nicht weiter überlegt, dass es halt irgendwie, ja, dass der Standard halt zulässt, dass der Algorithmus halt irgendwie auch valid ist, wenn der halt, also dass das halt case insensitiv ist, man da halt irgendwie Großbuchstaben einfügen kann, wie man lustig ist, und es dann halt trotzdem nicht funktionieren sollte.
Mhm.
Gut. Dann sind wir ja schon bei Themen. Genau, ich habe ein Thema mitgebracht, und zwar ist es Borderlands 3. Noch mehr Games. Games, 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 Games.
Du nutzt die freie Zeit jetzt, oder die Zeit zu Hause auch richtig gut, oder?
Korrekt. Ich habe meine Ostern, da wir ja irgendwie dank der aktuellen Situation und so mit rausgehen und irgendwie groß was unternehmen, war ja nicht so. Habe ich mir gedacht, was kannst du machen? Und die Lösung war Borderlands spielen. Ich habe die anderen Teile ja auch gespielt. Es gibt ja Borderlands 1, 2 und das Pre-Sequel, was nicht so gut war. Und habe ich mir gedacht, ja, kann man ja mal das 3 spielen. Und das haben wir dann gemacht. Also ich habe das nicht alleine gespielt. Das ist etwas, was ich irgendwie... Borderlands für mich ist so ein klassisches, was man halt irgendwie so zu zweit, zu dritt spielt, weil, ja, alleine ist es irgendwie so ein bisschen zu langweilig, würde ich jetzt mal sagen. Ist halt wirklich so ein Spiel, was man halt so casual spielen kann, ohne sich irgendwie, also wenn man das irgendwie auf der normalen Schwierigkeitsstufe spielt, und nicht auf dieser super ultimativ hart Stufe spielt, geht das schon. Dann ist es halt so ein Casual-Spiel, was man halt so auch irgendwie nebenher mit Freunden spielen kann und irgendwie Spaß haben kann, weil es halt ein bisschen, man muss ein bisschen was machen, ist ein bisschen fordernd, aber es ist halt nicht so, dass irgendwie man irgendwie sich super krass konzentrieren muss und halt irgendwie genug Zeit, um sich zu unterhalten. Wir haben irgendwie die Main Story so in knapp 30 Stunden durchgespielt. Das heißt, man hat mindestens mal so 30 Stunden Content, aber gerade so Side Missions und so kann man natürlich irgendwie endlos und irgendwie kann verschiedene Charaktere wählen. Das heißt, da ist einiges möglich. Sie haben das Jumping verbessert. Man kann besser springen. Ich persönlich finde es irgendwie ein bisschen weird, das neue Jumping, wie es funktioniert, aber ist besser. Und was ein großes Plus ist, das ist halt ein Loot-Shooter, das heißt, es fliegen ganz viele Dinge rum, wie Munition und Waffen und Geld und Kram, und man muss das halt einsammeln. Und früher musste man halt immer E drücken, um das zu tun. Das heißt, man muss halt E drücken, um Dinge aufzulesen. Und ja, das fällt jetzt weg. Man kann einfach, es gibt halt dieses Auto-Item-Pickup. Das heißt, gerade Munition und so ein Kram wird halt automatisch einfach aufgelesen, wenn man dran vorbeiläuft. Und das führt dazu, dass man halt nicht so wie ein Behämmerter die ganze Zeit auf E drücken muss. Was schon so ein Gewinn ist. Wobei es natürlich immer noch dieses ja, so ganz viele Dinge gibt, womit man halt interagieren muss, also Dinge, die man halt irgendwie aufmachen muss, Kisten und Kram, wo man dann halt trotzdem die ganze Zeit am E drücken ist, von dem her, ja, ist ganz okay. Dann, was ich super interessant gefunden habe, es gibt Borderlands Science und das ist so ein Minigame in Borderlands, so ein kleines Block-Puzzle-Spiel und was man da macht, ist ist eigentlich ein Crowdsourcing von ein Problem, was ein paar Researcher haben, wo sie irgendwie das habe ich nicht ganz verstanden, was sie machen, aber es geht irgendwie so um DNA und irgendwie um Daten und sie können das irgendwie nicht so richtig automatisieren mit einem Computer, aber als Mensch kann man das wohl relativ gut. Das heißt, sie haben so ein Minigame draus gemacht. Und das heißt, wenn man dieses Minigame halt in-game spielt, hilft man halt diesen Researchern, ihre Daten ja zu verarbeiten. Und das habe ich recht interessant gefunden. Ich habe hier auch einen Artikel verlinkt. Ich habe nicht genauer reingeschaut, was da am Schluss rauskommen soll oder aber ich fand das sehr interessant, dass man so die Integration von ja echt Weltdingen und Computerspielen so, was man so halt so machen kann.
Klingt gut, ja.
Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es gibt ein Ping-System, man kann jetzt endlich, so wie in vielen anderen Spielen, halt einfach irgendwie so sagen, so hier, Marker, zack, hier, ich lauf mal da lang oder hier ist irgendwie ein Item für dich oder was weiß ich. Dann auf der negativen Seite ist das erste Borderlands, was echt so ein paar Bugs hatte, was mir irgendwie aufgefallen ist. Also ich meine, es ist halt irgendwie so ein Open-World-Spiel. Das heißt, man hat halt immer irgendwie die Möglichkeit, irgendwo auf der Map und es ist halt irgendwie recht große Map. Also man hat irgendwie die Chance, sich irgendwo reinzukommen, wo man irgendwie nicht mehr wirklich rauskommt. Das finde ich, kann halt passieren, weil es halt irgendwie recht groß. Aber es hat wirklich so 2-3 Game-Breaking Bugs, die uns aufgefallen sind, gegeben und ich hoffe echt, dass sie da noch ein bisschen patchen, weil das ist halt echt schade, wenn man irgendwie Mission nicht abschließen kann, weil man mit dem letzten Item nicht mehr interagieren kann und so ein Kram. Das ist halt doof, wenn man dann halt irgendwie das Spiel neu laden muss und zum Teil irgendwie einen Teil der Mission nochmal machen muss, einfach weil das Spiel gebuggt hat. Das macht halt mäßig Spaß. Und das Map-Travel-System und die Menüs, die waren immer schon so ein bisschen komisch, aber beim 3 ist halt echt nochmal extrem aufgefallen, wie schlecht die Usability von diesen Menüs sind und dieses Fast-Travel-System und so. Es ist halt einfach, diese Menüs sind halt einfach echt verwirrend und Wenn man weiß, wo man klicken muss und so, es geht schon. Man gewöhnt sich schon dran, aber intuitiv ist halt anders. Das ist halt auch ein bisschen schade. Aber sonst, Top-Spiel kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich würde es immer irgendwie mit Freunden spielen. Der Artstyle ist halt sehr interessant. Und die Story ist auch, ich habe zwar irgendwie so online von vielen Leuten irgendwie so gesehen, dass sie irgendwie die Story nicht so cool gefunden haben. Ich habe es jetzt irgendwie ganz okay gefunden. So. Wobei ich da vielleicht auch, ja. Ich schaue auch die meisten Filme und finde sie okay, während viele Leute sagen so, ja, das war jetzt aber irgendwie schlechte Story, bla bla bla. So, ja. Keine Ahnung, hat mich unterhalten, fand ich gut. Meine, ja.
Funktioniert das Spiel denn unter Linux?
Probably not. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nein. Ja. Aber ich habe es nicht, ich habe schon gar nicht probiert.
Fällt das sowieso für mich raus, von dem her. Also.
Mal schauen.
Ja, ich habe schnell mal, also es gibt Threads dazu, aber ich wollte jetzt da nicht reinlesen. Ja. Hätte ja sein können, dass du es ausprobiert hast.
Nein, 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 ich habe ich habe halt noch ein Windows sowieso und das ist mir dann irgendwie zu doof.
Ja, ich habe halt kein Windows deswegen und ich würde mir wegen dem Spiel kein Windows zulegen.
Ja, das ist nachvollziehbar, ja.
Wüsste nicht, nee. Wir haben tatsächlich nur Linux und Macs hier im Haus. Alles andere gibt's nicht mehr. Ich habe irgendwo eine Windows VM, die habe ich aber auch schon lange nicht mehr gebootet. Von dem her. Und in der VM ein Spiel spielen kommt irgendwie auch nicht in Betracht. Dann kann ich auch gleich irgendwie mit weinen oder irgendwas.
Dann kannst du weinen, das stimmt.
Ja.
Sorry.
Von dem her. Ja, und die letzten Spiele, die ich alle gespielt habe, liefen tatsächlich auf Linux. Ja, von dem her.
Ja, nee, ich habe gerade so zum Game, wobei ich ja.
Ja, nee, sorry, kommt nicht in die Tüte. Kommt keine Windows-Lizenz extra deswegen her. Und nee, gibt's einfach nicht.
Ja,
lassen wir.
Ja, nee, finde ich okay. Kann man durchaus so machen.
Muss das Spiel unter Linux laufen, sonst wird's halt nicht gespielt.
Sonst wird's halt nicht gespielt, ja. Genau, aber es Borderlands und so, das ist halt irgendwie so, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen Nostalgie. Das muss dann halt gespielt werden. Okay. Und da, muss man halt Einschnitte in sein Leben hinnehmen und halt ein Windows installiert haben.
Nee.
Das halt.
Nee. So weit kommt man nicht.
Ja, also für mich schon, aber das muss jeder irgendwie für sich selber wissen. Ob man das will oder nicht.
Ja, nee, will man nicht. Kein Windows.
Ja. Das ist halt. Gaming und Linux ist irgendwie auch.
Weiß nicht, also. Ich spiele halt nur Spiele, die es unter Linux gibt und das ist seit Steam Gott sei Dank sehr viel und was halt nicht geht. Ich habe auch echt überhaupt gar keinen Bock mit Wein und irgendwas rumzufummeln. Entweder es ist halt da und funktioniert oder ist halt nicht da, dann kann ich es halt nicht spielen. Punkt, das Ende. Es gibt einfach gerade kein Spiel, weswegen ich mir irgendeinen Act machen würde. Das ist... Ist, glaube ich, auch eher so ein Lebensphasending, ja. Klar, wenn man irgendwie nicht Familie, Haus, Hof, irgendwas hat und Zeit, ja, dann kann man sich vielleicht auch mit so einem Scheiß beschäftigen, aber wenn, dann will ich einfach irgendwas spielen, was geht und das muss auf dem System gehen, auf dem ich halt immer arbeite und wenn nicht, dann wird's halt nicht gespielt, weil geht halt nicht. Ja. Punkt. Da wird nicht mehr groß drum herum gemacht. Da habe ich keine Lust.
Tja. Siehst du, ich muss die Zeit.
Sehe schon, du hast einfach noch.
Muss ich natürlich noch nutzen, weil, wenn ich nachher irgendwann plötzlich aus Versehen Kinderhaus, keine Ahnung was habe, dann, ich meine.
Ja, das geht schneller.
Kann ich das nicht mehr tun und dann muss ich jetzt halt ein Windows installieren, damit ich jetzt noch die Computerspiele spielen kann, die ich spielen möchte.
Ja. Nee.
Wobei ich gesehen habe in meiner Steam History, bevor ich Borderlands 3 gekauft habe, die letzten Spiele, die ich gekauft habe, war dann auch irgendwie schon, ich glaube knapp 4 Jahre her oder so. Was halt schon so ein bisschen, whoops. Bin die letzten paar Jahre auch irgendwie nicht so dazugekommen, Spiele zu spielen. Was eigentlich schade ist, weil es macht schon Spaß. Muss ich schon sagen.
Das definitiv. Es ist tatsächlich, wie Ingo sagt, so eine Zeitfrage. Und da muss man halt leider auswählen, man kann nicht für alles Zeit nehmen.
Genau.
Also aber, das, was ich dann tatsächlich eher nochmal mache, ist irgendwie auf dem Handy irgendwie so ein Casual-Game zu spielen. Also dafür hat man doch nochmal die Zeit irgendwie zwischendurch.
Nee.
Ja.
Nee. Das, was ich nicht, nie, nein, nein.
Nie, nee.
Weil
nein.
Das, was du echt scheiße viel Zeit dann irgendwie rein versenkst für nix.
Ja, genau, diese kleinen Spiele auf dem Handy, das ist einfach keine Qualität.
Genau.
Da sollte man dann ehrlich genug zu sich sein und entweder komplett abschalten oder dann sagen, okay, anscheinend kann ich mir irgendwo eine Stunde Zeit nehmen, dann kann ich mich auch an den Rechner setzen und ein Spiel mit Tiefgang spielen.
Weiß ich, spiele dann halt so, also in Anführungsstrichen, so Sachen wie Siedler von Catan, da, ob ich die jetzt, weiß ich nicht, auf dem Handy spiele oder als Brettspiel.
Gut, ja. Das halt, also, ja, aber so diese Candy Crush und
nee,
das dann halt so.
Also,
ja, okay, das
gibt schon einige Free-to-Play-Spiele, aber dann eher wieder, ja, was noch fast noch halbwegs Kinder auch spielen können, dann schon wieder. Oder weiß ich nicht, so Angry Birds oder so. Ja, man kann es auch sein lassen, ja, aber manchmal ist doch ganz witzig.
Ja, das, ja. Nee, da setze ich mich dann halt echt lieber an Windows und spiele dann halt irgendwie. Nehme mir dann halt wirklich auch die Zeit und sage, ja, okay, ich mache jetzt das. Spiele jetzt halt hier ein Spiel. Als dann irgendwie so, ja, mindless irgendwie auf dem Handy rumzudrücken und irgendwie mal irgendwie die 5 Minuten, wo man mal irgendwie halt nicht auf dem Bildschirm schauen könnte, dann irgendwie in mein Handy zu schauen, um irgendwie Candy Crush zu spielen, das dann, ja. Aber, ja, wie das halt immer so ist, kann jeder machen, wie er will.
Ja. Können wir. Solange es ohne Windows ist, kann man das machen.
Nur dann.
Pappalapapp.
Pappalapapp. Gut, dann verlassen wir das Spielethema, oder? Gibt es noch irgendwelche wichtigen Erkenntnisse dazu?
Es gibt die wichtige Erkenntnis, wir haben die knapp 30 Stunden oder bisschen mehr als 30 Stunden in 3 Tagen gespielt. Ist vielleicht nicht so gut.
Naja, ihr hattet ja Bugs. Das war ja das Problem.
Genau, das war das Problem. Sonst hätten wir natürlich Breaks dazwischen gemacht. Vielleicht.
Eventuell. Alles klar, ja. Na gut. Oder ihr werdet in die Verlegenheit gekommen, rauszugehen und andere Leute zu sehen und.
Genau. Das wollen wir ja verhindern.
Ja, oder wir müssen es in Zukunft sicherer machen und deswegen gibt's ja bald, bestimmt irgendwelche Art und Weise von Tracking-Apps. Und, ich habe gedacht, wir reden nochmal kurz darüber, über das Thema der Tracking-Apps. Und darüber, dass Android und iOS oder namhaft Google und Apple sich zusammengetan haben und jetzt in ihre Betriebssysteme eine API einbauen, womit es vereinfacht werden soll, datensparsame Kontakt-Tracking oder korrekterweise muss man sagen, Kontaktprotokollierungs-Apps zu bauen. Worum geht's? Es ist einfach in letzter Zeit viel diskutiert worden, dass man mit technischer Unterstützung die Ausbreitungsphase Pfade von dem Virus nachvollziehen kann und dann auch besser Leute isolieren kann und damit die exponentielle Ausbreitung massiv einschränken könnte, weil man einfach weiß, wen man unter Quarantäne stellen muss. Ein neu diagnostizierter Patient, wenn man exakt weiß, mit wem hatte der die letzten 2 Wochen Kontakt, dann hilft das sehr dabei, diese Ausbreitung einzuschränken. Und ein Ansatz, der ganz mit lautem Aufschrei durch die Medien gegangen ist, war der Vorschlag, die Mobilfunkdaten zu nehmen. Die sind natürlich viel zu ungenau. Und ich hoffe eigentlich auch, dass dieser Vorschlag vom Tisch ist. Man weiß nicht so richtig, was da gärt, weil es nicht so öffentlich diskutiert wird, was unser System in Deutschland sich da so denkt gerade oder was die da wirklich verfolgen. Das Ganze wird ja aber international diskutiert und so kam es dann eben, dass Google und Apple gesagt haben, alles klar, wir bauen eine API in dieses Thema ein und
auf iOS-Seite ist das wahrscheinlich auch der einzig sinnvolle Weg, das zu tun, weil nur Apple an diese APIs drankommt oder diese APIs zur Verfügung stellen kann. Es ist eben nicht so offen wie Android, wo man an den ganzen Bluetooth-Stack frei drankommt und an den NFC-Stack und was man nicht vielleicht alles da heranziehen möchte. Und so ist es, um das auf iOS solide zu machen, braucht man Apple dafür. Und die Initiative, die die beiden gestartet haben, ist sehr, klingt sehr positiv, weil sie eine API zur Verfügung stellen, wo dieser dezentrale Ansatz, bei dem es darum geht, dass die Handys ihr Low Energy Bluetooth aktiv haben und bemerken, wenn ein anderes Handy in der Nähe ist, benutzen, um mehr oder weniger zufällig gewählte IDs auszutauschen. Und die IDs wechseln sich aber auch. Das heißt, wenn mich jemand dreimal hintereinander trifft, kriegt der wahrscheinlich drei verschiedene IDs von mir, wenn die Abstände dazwischen groß genug sind. Und das schützt meine Identität und das schützt meine Privatsphäre, weil so niemand wirklich protokollieren kann, wann ich wo war, weil ich für den immer wieder eine neue ID habe. Und die einzelnen Geräte behalten aber einen Log darüber, wen habe ich die letzten 14 Tage getroffen. Das ist dann eine kleine Datenbank, die auf diesem Gerät liegt. Und in dem Augenblick, wo dann jemand positiv getestet wird, kann der diese Datenbank hochladen und dann kann über diese Identifier ein Broadcast geschickt werden. Und die Apps, die diese Identifier als ihre eigenen betrachten, geben dem Anwender an ihrem Gerät dann einen Hinweis, hey, jemand, der dir in den letzten 14 Tagen begegnet ist, ist positiv getestet worden, bitte begib dich in häusliche Quarantäne. Das ist der ganze Ansatz dahinter. Und ich finde das sehr gut, dass Apple und Google das in ihre Systeme integrieren, weil dann eben nicht irgendeine Startup-Bude hingeht und was zusammendengelt, was hoffentlich irgendwie funktioniert, sondern das sind die Leute, die Systeme an und für sich unter ihrer Fittiche haben und sich auch darum sorgen, dass das solide gebaut ist. Und dann hoffe ich, ist man an der Stelle ein bisschen mehr davor gefeit, so ein Security-Hole nach dem anderen zu erleben. Ja, der Punkt ist natürlich, es ist nur eine API. Es muss da drauf noch eine App gebaut werden. Das ist laut Apple und Google Sache der Nationalstaaten. Ich hoffe bei uns, dass es eher eine europäische Sache wird. Von der Front gibt es aber nicht allzu gute Neuigkeiten. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in anderen Kanälen von dem PEP-PT-Ansatz gehört. Das ist so ein Gremium, die sich genau um diesen Datenansatz ausgetauscht haben und Dinge erarbeitet haben. Und anscheinend ist es gerade zwischen Schweizern und Deutschen dazu einem Eklat gekommen. Die Schweizer haben sehr stark diesen dezentralen Ansatz forciert, den ich gerade eben beschrieben habe. Und die Deutschen oder in der deutschen Presse sickert es so durch, dass anscheinend die Behörden einen zentralen Ansatz verfolgen, der datenschutzrechtlich natürlich nicht unbedingt das ist, was wir haben wollen. So, und da wurde die Information über den dezentralen Ansatz depubliziert auf der Webseite von dem Konsortium, das sich da wohl gebildet hat. Und es gibt aber keine Stellungnahme dazu, warum das passiert ist. Und das Team hinter dem dezentralen Ansatz wurde darüber auch nicht in Kenntnis gesetzt. Und da sind jetzt einige wohl sehr verschnupft und auch von ihren Ämtern zurückgetreten und sagen, sie wollen einen internationalen Ansatz verfolgen, aber nicht unter den Vorzeichen. Und da muss man mal gucken, was da noch bei rauskommt.
Meine Frage ist ja hier, wo kommt jetzt Blockchain? Ich habe jetzt noch nichts von Blockchain gehört.
Ja, und ML. Machine Learning muss auch dabei sein. Sonst ja,
also ihr Glück. Lacht jetzt, aber ich habe so Dinge auf Twitter gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie ernst gemeint sind, aber ich befürchte, ein Teil davon ist irgendwie ernst gemeint.
Doch, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die damit experimentieren, weil wir hatten ja auch bei uns diesen großen, völlig überlaufenden Hackathon. In der Schweiz gab es ja auch schon mindestens einen Hackathon, wo es darum ging, was gegen oder für Bewältigung der Corona-Krise zu tun. Und ich bin mir sicher, dass an diesen Hackathons auch Blockchain-Enthusiasten versucht haben, auf die Blockchain irgendeine Lösung zu projizieren.
das ist klar. Was bei meinen Ausführungen gerade eben ein bisschen untergegangen ist, ist vielleicht, Apple und Google bauen jetzt eben diese API. Jemand muss Apps bauen, das machen die Nationalstaaten. Und Apple und Google sagen, wir wollen auch keine Daten. Dieses Hochladen der Daten an einen Service, der dann triggert, dass die Apps wieder notifiziert werden, das macht ihr bitte selber. Und die haben dann, gerade Google hat natürlich hinterhergeschoben, ach so, wir haben übrigens eine Cloud, die euch die Infrastruktur zur Verfügung stellen kann, wenn ihr das wollt. Aber erstmal haben Apple und Google nichts davon. Das heißt, man kann an diesem Punkt jetzt ausnahmsweise mal nicht Google unterstellen, sie machen das nur, um mehr Daten für Werbung zu sammeln.
Sie haben, glaube ich, auch gesagt, dass sie das, irgendwo habe ich das gesehen, dass sie nach der Pandemie, dass das auch wieder disablen wollen, standardmäßig, weil halt irgendwie Akku und so.
Genau, sie wollen das disablen und auf der anderen Seite wollen sie auch sehr strikt sein, was die Zulassung der Apps, die diese APIs nutzen, in den Stores angeht. Also sie wollen dann tatsächlich sagen, das sind nur staatliche Stellen, die Apps unter Verwendung dieser APIs publizieren dürfen.
Also das mit dem dieser dezentrale Ansatz klingt eigentlich nicht so verkehrt. Die Frage ist jetzt halt, ja. Also gerade so bei den Apps kannst du natürlich viel nochmal wieder kaputt machen.
Ja.
Das halt, da kannst du dann halt wieder deine Startup-Bude, wenn die jeden deiner Identifier einfach direkt in eine Blockchain schreibt mit GPS-Ding, dann ja, pff,
ja.
Ist dann halt Quatsch. So eine Sache.
Ja, eben, das ist so, auch sobald das mit GPS verknüpft wird, ist der Vorteil dieser dezentralen Protokollierung, Kontaktprotokollierung weg. Also, weil über Positionsdaten kannst du halt die Privatsphäre torpedieren, sofort. Das darf nicht passieren. Es ist völlig egal, wann ich oder wo ich dem begegnet bin. Es ist nur der Faktum, dass ich ihm begegnet bin, dieser anderen ID. Das ist wichtig an der Stelle.
Ja. Das hat... Ja, ist sicher spannend zu sehen, was hier kommt und was gemacht wird.
Ja, ich war ein bisschen erschrocken darüber, wie viele Leute dann tatsächlich einfach pauschal wieder gebasht haben auf die großen Mobilfunkhersteller, auf Apple und Google. Also primär auf Google, weil denen wird natürlich als erst unterstellt.
Zu Recht.
Sammeln Daten. Ja. Ja, man kann denen das unterstellen, aber man kann dann auch noch mal kurz den Artikel zu Ende lesen. Also in diesem Heise-Artikel steht ja relativ klar drin, das, worüber ich mich erschrocken habe, war eben, dass in diesem Artikel steht drin, das ist eine API, die Anbieter sammeln keine Daten und trotzdem
gut,
ist aber das, was die Leute als Argument bringen als erstes.
Muss man fairerweise dazu sagen, Amazon hat auch immer gesagt, ja, dieses Alexa und diese Voice Messages und so, die werden nur auf dem Gerät und blablablub und dann so, ups, ja, schicken wir halt auch in die Cloud. Ah, tut es echt leid, großes Versehen.
Nein, Skepsis ist richtig, richtig und wichtig. Das ist auf jeden Fall.
Also, das ist sicher auch etwas, wo man ihnen genau auf die Finger schauen muss, auch so, ja, jetzt laden sie es halt noch nicht hoch, aber vielleicht im halben Jahr stellen sie fest, so, wäre eigentlich ganz interessant und jetzt ist ja schon ausgerollt und die Leute benutzen das. Wäre ja echt schade, wenn mit dem nächsten Update das irgendwie auch plötzlich die Daten irgendwo hochlädt.
Ja, aber das brauchen sie eigentlich nicht, weil wenn man sich anguckt, was die Werbeindustrie an Tracking schon aktiv hat und wie gut die damit funktionieren. Also dieses, du wirst, wenn du durch die Stadt läufst, getrackt aufgrund deinem Wi-Fi-Chip und dem Fingerprinting, was du darüber machen kannst und der Bluetooth-Kennung, die dein Gerät schickt, das so spezifisches Targeting für Werbung ist da gar kein Problem mehr. Also da brauchen sie jetzt nicht dieses zusätzliche API. Und Apple ist ja eigentlich auch, sie torpedieren das ja auch sehr häufig, wenn da mal wieder so ein was hochgekocht ist, dass Leute diese Art von Targeting benutzen. Auf der anderen Seite, viele Nutzer forcieren das ja auch noch, indem sie auch Anzeigen, lokalisierte Anzeigen haben wollen. Sie wollen ja dann, sie laufen durch die Stadt, gehen in einer Boutique vorbei, hier gibt's jetzt 5% günstiger das neue Shirt. Anscheinend stehen Leute da auf sowas.
Ja, das ist wie mit diesen, wie heißen diese, diese Bonuskarten, wo du so Punkte, ja, Fake-Punkte sammeln kannst und dafür wissen sie dann halt ganz genau, was du alles eingekauft hast. Ich meine, ja, ja, die Leute machen exakt das halt ja auch.
Exakt, ja.
Das ist so. Das ist halt so eine Sache. Ja, sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Würde ich sagen.
Ja, das Kritische ist halt, das ist so schade, dass es gerade so durch so negativ durch die Medien geht und dass auch nicht mehr offene Kommunikation passiert an der Front. Dadurch wird das Ganze im Prinzip von vornherein schon zu Grabe getragen, weil wenn du nicht genügend Leute hast, die mitmachen, kannst du es sein lassen. Das ist halt, die Masse ist total kritisch bei so einer App. Und wenn die kritische Masse nicht erreicht wird bei den Installationszahlen, ist auch die Datenbasis für den, kann man es vergessen.
Ja.
Ja, und wenn jetzt die die deutschen Behörden meinen, sie machen da wieder mehr so eine Infrastruktur-Wirtschaftsförderung draus, wer jetzt diese App bauen darf und wer sie dann betreiben darf, dann lass es sein.
Ja, ja, das ist, ja, ja, mir kräuselt sich's auch schon, ja. Das ist leider, dass das so alles so passieren kann, ja. Weil könnte das auch einfach gut und richtig und im europäischen Rahmen und irgendwie die richtigen Leute machen lassen, aber es kann dann auch wieder so ein Corona-Fail sein, wie das, was die Telekom gemacht hat, da irgendwie diese App, die da halb kaputt war.
Ja.
Ja, schon nicht schön. Gucken wir mal, wo es hingeht und ob wir dann für die nächste Pandemie, die garantiert auch kommt, ob wir dann dafür bereit sind oder auch nicht.
Wie, noch mal zu Hause bleiben? Oh nein. Naja.
Zu Hause ist toll. Ich mag das
Zuhause. Zu Hause, das stimmt. Das ist jetzt auch gerade nicht so das Schlimmste. Das stimmt.
Das glaube ich echt nicht so das Problem an der Pandemie, dass man zu Hause bleiben muss.
Genau, der eine spielt Spiele, ich baue Sachen, genau. Das ist total gut zu Hause. Ich könnte das gerne noch ein paar Wochen machen.
Das Problem ist, glaube ich, eher so die Leute, die dann einfach sterben. Das glaube ich nicht so gut.
Nee, das sterben.
Habe ich mir sagen lassen.
Nein.
Vor allem, ja, weil wir ja eigentlich vermutlich jetzt noch Glück gehabt haben. Vielleicht.
Was die, bis jetzt haben wir das.
Ja, weil im, also eigentlich, also es spricht ja nichts dagegen, dass also bis jetzt hatten wir ja immer Glück, dass es halt sich entweder nicht so schnell verbreitet hat, irgendwie bei SARS und irgendwie der Schweinegrippe und so, dass es halt irgendwie verhältnismäßig schwierig war zu übertragen. Und jetzt ist es halt relativ easy zu, also verhältnismäßig schwierig zu übertragen, aber halt recht tödlich. Und jetzt halt relativ easy zu übertragen, aber nicht so tödlich, aber im Prinzip spricht ja nichts dagegen, dass halt das Schlimmste von beiden passiert und es halt super easy zu übertragen ist und halt auch super
so ein
tödlich.
Ebola-Killer-Virus.
Ja, also das. Und ich meine, ja, es kann halt einfach passieren und das hoffen wir mal nicht.
Ja, nee, komm, lass uns lieber wieder über IT-Zeug reden.
Das ist auch traurig. Lass uns weitergehen mit
Computer. Komm, wir jammern jetzt mal wieder ein bisschen rum. Das ist konstruktiver, denke ich.
Rumjammern, gerade in der jetzigen Zeit ist wichtig, dass rumgejammert wird.
Genau, über Fritz, meine Fritzbox und meinen DSL-Provider habe ich schon rumgejammert. Und da wir ja gerade alle zu Hause sitzen und so viel Zeit haben, klickt man sich natürlich auch neue Streaming-Abos. Ne? Weil die Telekom gibt's auch gerade gratis irgendwie für 6 Monate dazu. Dieses Disney Plus, darum geht's gerade, habe ich natürlich gleich mal angeklickt, habe gedacht, naja, komm, scheiß drauf, hast schon Prime und Netflix Gedöns, brauchst bestimmt auch Disney Plus. Weil man will ja Mandalorian und Co. gucken. Also erstens ist diese App irgendwie totaler Scheiß, diese Disney App. Aber dann wollte ich Mandalorian gucken, stellt sich raus, das sind nur die ersten 4 Folgen da. Die ersten 4 Folgen habe ich hups schon aus dem Internet irgendwo, die waren da schon, die kamen schon. Jetzt wollte ich es ja richtig legal gucken sozusagen und dann sind nur die ersten 4 Folgen und ich denke mir, was soll das? Also ich meine, sie sind ja auf Disney Plus in Amerika schon da. Ich will ja auch nur die Englisch Original. Was soll das? Warum diese künstliche
Disney halt.
Es ist, aber es ist schon interessant, ne? Also wir haben da bestimmt auch schon 5-mal drüber geredet mit diesem, jetzt haben wir halt Disney Plus und dann hast du Netflix und dann hast du ein Hulu und dann brauchst du irgendwie noch ein was weiß ich Account und dann ist der Content trotzdem in deiner Region noch nicht verfügbar und ja. Das führt halt einfach dazu, dass die Leute sich das
ja,
einfach das wieder irgendwo aus dem Internet runterladen, weil
genau. Das ist ja. Warum
verstehe ich auch nicht.
Was soll das? Ich wollte es richtig machen, ja? Eigentlich war alles gut.
Deine Ehre ist gerettet.
Ja, okay, ich habe dann wenigstens noch so einen Marvel-Film mal geguckt, den ich noch nicht geguckt hatte. Also da hänge ich auch um einige Jahre zurück sozusagen in der beim Durchgucken. Ja, ansonsten Disney Plus ist nett, aber ist jetzt noch nichts, was ich unbedingt brauchen würde, sozusagen. Und das, was ich gucken wollte, haben sie nicht, was mich jetzt schon ein bisschen annervt. Ja, also das ist mein Mimimi der Woche, weil, wie gesagt, habe ich mal ausprobiert, kriegt man da, weil bei der Telekom ist, wie gesagt, gerade 6 Monate kostenlos, kriegt man irgendwie eine SMS, muss das irgendwie da eintragen und dann schwuppsiwupps, darf ich bloß nicht vergessen zu kündigen. Wahrscheinlich vergisst man es dann und bezahlt erstmal wieder ein paar Monate, wie es halt so ist. Und naja, also sie basteln noch hart dran an diesem Disney Plus. Kamen schon einige Updates von der App, die ein bisschen besser geworden ist, aber sieht alles noch ein bisschen so mit der heißen Nadel gestrickt aus, muss man ganz ehrlich sagen.
Mhm.
Und ich verstehe nicht, warum sie nicht gleich allen Content freigeben. Säcke.
Ja, das verstehe ich echt auch nicht. Weil sie verdienen ja auch nicht mehr Geld oder so, wenn sie das jetzt so machen.
Doch, also sie glauben, dass sie das tun.
Das aber ist, wie?
Also woran? Wobei?
Das ist doch die Argumentation dahinter.
Ja, aber du kannst
regionale ja, Lizenzvergabe.
Ja, aber es ist ja alles Disney Plus. Also es ist ja auch Disney Plus USA.
Du,
ist ja das gleiche Unternehmen. Ist ja, sie werden sich das ja nicht irgendwie selber lizenzieren und irgendwie Disney Plus Europa zahlt dann an Disney Plus USA.
Aber wahrscheinlich ist das so, aber who cares? Der Endkunde, den interessiert es nicht. Der will dieses Zeug gucken, also ich will das gucken und krieg's jetzt nicht. Ja, es frustet mich jetzt schon total an, so dass ich das Ding wahrscheinlich nicht weiter beziehen werde, weil nee, da sind die paar Sachen, die ich gucken will, haben sie nicht, Arschlecken.
Ja, völlig legitim. Ich wollte ja auch nicht sagen, dass es richtig ist, was sie machen.
Gut, kommen wir wieder zu netteren Sachen. Vielleicht Gummihandschuhe, Lesefuh.
Was? Sind die netter?
Gummihandschuhe.
Die netten Gummihandschuhe von nebenan.
Gummihandschuhe sind nett.
Da wir nichts im Lesefuh hatten, habe ich gedacht, ich poste hier mal ein Twitter-Thread über Gummihandschuhe rein. Und zwar hat da jemand, der vorgibt, Doktor zu sein, medizinisches Fachpersonal zu sein, mal zusammengeschrieben, warum das gar nicht so geschickt ist, so medizinische Handschuhe oder diese engen Gummihandschuhe jetzt beim Einkaufen zu tragen und so. Und das finde ich sehr lesenswert, weil man sieht doch sehr viele Menschen damit. Und nachdem ich diesen Thread gelesen habe, denke ich mir auch, ist nicht, also ich denke jedes Mal, wenn ich jemanden mit Gummihandschuhen sehe, an diesen Thread. Und es geht halt darum, dass man diese medizinischen Gummihandschuhe nur dann sinnvoll einsetzen kann, wenn man es exakt richtig macht. Und da ist eine ganze Menge Desinfektion dabei. Und das kommt daher, hygienische Handdesinfektion. Und der Schreibende hier meint, wahrscheinlich machen das 50% des Gesundheitspersonals falsch und Nicht-Profis bei wahrscheinlich 99%. Und das ist, weil in dem Handschuh drin hat man dann ja ein feuchtes, warmes Klima. Da vermehren sich Bakterien mit Freude und beim Ausziehen hat man dann eine Wolke von Bakterien vor sich, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Also das ist ein Effekt in der Innenseite, den man nicht haben will. Man muss also eigentlich unmittelbar nach dem Ausziehen direkt die Hände desinfizieren, damit man da nicht irgendwelche anderen Bakterien verbreitet. Das ist jetzt, natürlich züchtet man da drin, oder natürlich, ich weiß es nicht, aber das schreibt er hier auch nicht so, aber er schreibt hier, da drin vermehren sich Bakterien. Der Virus, wenn wir jetzt nur auf Corona gehen, der Virus wächst da drin wahrscheinlich nicht. So liest sich das, aber trotzdem, auch alle anderen Bakterien muss man ja nicht unnötig züchten. Und die Außenseite ist nicht viel besser, weil diese medizinischen Handschuhe oder diese Gummihandschuhe an und für sich sind porös, weil es halt Gummi ist, das für den kurzzeitigen Einsatz gedacht ist. Und im Alltagsgebrauch werden sie noch poröser. Und wenn man damit eine Stunde durch den Supermarkt läuft, ist das halt auch eine Umgebung, wo sich in diesen porösen Oberflächen auch wieder Dinge festsetzen können und da auch wieder gedeihen, wachsen und gedeihen können. Und die Dinger sind eigentlich für den kurzzeitigen Einsatz gedacht, wenn man es vermeiden möchte, mit wirklich fiesen Verunreinigungen in Kontakt zu kommen. Also Blut, andere Körperflüssigkeiten, Reinigungsmittel, scharfes Zeug und dann kurz die Handschuhe anziehen, das Zeug handhaben, machen, Handschuhe wieder ausziehen, fertig. Und nicht damit lange durch die Gegend zu laufen.
Macht das so. Lasst die Handschuhe weg, macht's richtig.
Genau, wascht lieber die Hände oder benutzt die Handdesinfektionszeug zweimal oder wischt mit einem feuchten Desinfektionszeug, wenn ihr euch wirklich ein Problem damit habt, den Einkaufswagen anzufangen, dann kann man so diese feuchten Tücher mitnehmen und darüber wischen. Das ist besser, als diese Handschuhe zu tragen.
Gut, das Wort zum Sonntag.
Schön. Sorry, keine Technologie, doch irgendwie diese Krise ist omnipräsent und so. Ja, aber kommen wir doch lieber zu dem, was wir picken wollen.
Genau, Picks. Da die offizielle Regel ja jetzt 8 Picks ist, habe ich ja nur 5 mitgebracht. Und der erste ist I Mr. Office. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Und zwar ist das so eine Webseite und wo man halt irgendwie so Räume sieht und man kann halt die Dinge anklicken und sie machen halt Sound und man kann sagen, wie viele mit wie vielen Kollegen man im Büro sein möchte. Und ja, das kann man dann im Hintergrund laufen lassen, wenn man jetzt im Homeoffice und es ist viel zu leise und so. Man kann sich gar nicht konzentrieren, weil niemand hustet. Kann man sich das im Hintergrund laufen lassen. Das ist eine sehr coole Sache. Okay. Dann gleich weiter zu anderen Dingen, die die Welt nicht braucht. Und zwar ist das ein Commodore 64 Skin für das Windows Terminal. Also wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man noch ein Windows hat und das Terminal da braucht und denkt, das sieht viel zu neu aus, gibt's halt ein Commodore 64 Skin dafür.
Das ist auf so vielen Ebenen falsch. es gibt einfach keinen Grund, aber gut, ja, schön.
Mhm. Ja, genau, und da fällt mir ein, wenn wir schon bei Dings sind, wofür es keinen Grund gibt, habe ich erst gerade heute gesehen, und zwar gibt's ein Regex to FAT, und da kann man halt sein Favorite Regex in FAT32-Filesystem umwandeln. Weil
du hast schon echt komische Geschmäcker. Also
keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht, warum man das machen sollte, aber es gibt's halt. Mhm. Vielleicht eher ein bisschen auf der praktischen Seite, wenn ihr Iron Sky noch nicht gesehen habt.
Den ersten.
Der Director's Cut ist jetzt frei verfügbar, kann man sich einfach anschauen. So ein Film. Ja. Mit Nazis.
Auf dem Mond.
The Dark Side of the Moon.
Ich habe den viel zu oft gesehen. So oft, wie ich den gesehen habe, so gut ist er eigentlich nicht. Aber ich finde den schon ganz lustig.
Okay.
Ich würde den empfehlen. womit wir wieder beim, naja, ich, es braucht nicht so viel, um mich zu unterhalten, sind.
Ja, okay, sehr schön. Hat jemand Iron Sky 2 gesehen? Muss man das gesehen haben? Ist das irgendwie?
Gibt's denn schon? Ist der jetzt fertig oder?
Ja, das kann man sich angucken. Ich bin da irgendwie. Ich glaube, der war doch auch letztens auf Amazon Prime oder irgendwo habe ich die Werbung dafür gesehen.
Was weiß ich?
Ja.
Ja, Sir. Nee, habe ich noch nicht.
Und ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ist wahrscheinlich schlecht wie der erste. Also der erste war auch noch okay. Der zweite ist wahrscheinlich total Dings. Ja. Gut, also ich habe ihn auch nicht gesehen. Hätte gedacht, ich kann mir jetzt Inside abholen.
Ja.
Ist wohl nicht so. Aber du kannst ihn ja bis zum nächsten Mal gucken, du hast ja Zeit. Und kannst uns dann beim nächsten Mal berichten.
Nein, kann ich nicht. Wie kann jetzt? Kann ich ja nicht, Ingo, weil, jetzt kommt.
Geolocation, Dingsblock, Teil, du hast kein Internet? Oh.
Nee, ich habe mir vorgenommen, alle James Bond nochmal durchzuschauen und ich bin, glaube ich, bei ungefähr 10
ja,
Filmen oder so, die ich schon geschaut habe.
23
gibt's, oder?
22,
23? Ja, irgend so 23, 24 mittlerweile und das heißt aber, dass ich noch gut 14 Filme schauen muss.
Das ist doch kein Problem, das schaffst du doch in der Woche. Also
ja, würde ich schon schaffen, aber
einfach morgens aufstehen, 8 Uhr hinsetzen, gucken, da schaffst du doch 4 Filme pro Tag, 5.
Ein bisschen arbeiten im Homeoffice muss ja trotzdem sein, ne?
Ah, komm jetzt.
Das geht auch nebenbei. Also ich kenne so Kollegen, die lassen die ganze Zeit nebenbei was laufen.
Ja, nee, das kann ich halt.
Ich kann das auch nicht.
Willkommen im Club, wunderbar.
Ich kann das nicht. Ich kann nicht was nebenbei gucken. Ich kann doch nicht mal Podcasts hören neben der Arbeit. Das geht
ja,
einfach
nee, das
nicht.
Kann ich auch nicht. Musik geht, nee, aber Podcast nee, ist schon wieder.
Nicht mal Musik. Also wenn ich mich richtig doll konzentrieren will, muss, dann muss ich auch Musik ausmachen, weil das nervt mich auch. Ich kann das nicht.
Tja.
Also das kommt auf die Musik an. Manche Musik geht dann, hilft dann sogar beim Konzentrieren massiv, aber kommt wirklich drauf an.
Ist auch Typ abhängig. Wie gesagt, manche können Videos gucken und Musik, ich will, je ruhiger das um mich rum ist, desto besser eigentlich. Aber es ist halt so. Gut. Iron Sky.
Gut. Genau.
Eins gucken, zwei sich irgendwo vielleicht besorgen oder auch nicht.
Vielleicht schaue ich denn mal. Viel schlechter als die alten Bond-Filme kann er ja eigentlich auch nicht sein. Muss ich ja leider feststellen, es gibt echt viele Bond-Filme, die einfach.
Ja. Und ich hoffe, du
gar
guckst,
nicht mal so gut sind.
Du guckst dann auch die Bond-Filme, die keine Bond-Filme sind. Ne? Also es gibt ja einen Bond-Film, der außer Reihe ist.
Ja, ja, genau.
Der
mit
Sir Dingsbums da, der was gar kein
genau,
Bond ist.
Davon.
Den guckst du hoffentlich auch an der richtigen Stelle.
Ja, einen davon habe ich jetzt schon gesehen. Der zweite kommt, glaube ich, noch irgendwo. Wir werden sehen. Gut, noch schnell meine letzten zwei Picks. Das ist einerseits krepel.us. Könnt ihr selber mal schauen, wo der hinkommt, wenn er da draufklickt.
Ja.
Spoiler ist unser Blog. Und ein Pinguin-Video von Instagram, weil Pingu halt.
Pinguine sind toll. Ja, dann mache ich weiter. Ich picke ein bisschen was Ernsteres als die lustigen Sachen, die wir jetzt gehört haben. Und zwar die Jakarta EE Developer Survey. Vielleicht ist ja doch jemand unter den Hörern, der Java entwickelt, im speziellen Java EE oder neu dann eben Jakarta EE. Und das ist die Developer Survey, die jetzt das dritte Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, durchgeführt wird. Und da kann man seine Meinung sagen und damit beeinflussen, wie so der weitere Pfad der Entwicklung laufen soll. Einfach mal Zeit nehmen, reinlesen, ausfüllen. Ist nicht so viel Zeit, was man braucht. Geht ganz gut. 10 Minuten etwa. Ja, Teilnahme an der Open Source Community.
Immer gut. Ich muss jetzt nochmal LibreOffice kurz picken. Also Juhu. nicht nur nicht nur, weil du ja deine Bugs da letztens irgendwie gefixt hast. Ich habe auch festgestellt, meine Frau setzt noch OpenOffice ein.
Yikes.
Und weil ich gesagt, da habe ich gesagt, warum? Hat gesagt, funktioniert doch. Ja, Rechner, die man nicht selber unter Kontrolle hat, sozusagen. Ja, es wäre bei mir schon längst irgendwie raus. Ich habe echt das erste Mal seit langem wieder dieses Open Office Logo gesehen mit diesen Möwen oder die Vögel, die da rumfliegen. Es war schon einfach ein schönes Logo, muss man sagen. Ja, also es gibt Leute, die benutzen noch Open Office und wahrscheinlich wird es auch in 10 Jahren immer noch Leute geben, die Open Office verwenden. So oft wir das schon als Toten der Woche hier hatten, ich kann das jetzt nochmal als Untoten dazu tun, weil ja, das ist halt einfach so.
Das lohnt sich immer.
Ja. Das waren meine Worte zum Abschluss.
Pix. Mit dem Pix sind wir am Ende. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, es ist vorbei.
Ja. Bye, Julimond. Nee, soweit sind wir noch nicht. Und wir haben tatsächlich diese ganz kurze Sendung in unter 1,5 Stunden nicht gemacht. Aber
wir haben es versucht. Wir haben es wirklich.
Wir sind ja auch nur mit Gruppwehr und so schon alleine irgendwie 20 Minuten abgeschwiffen. So ist das wie immer. Dann würde ich sagen, war es das mit der Ausgabe 252. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und ja, wir hören uns vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Ihr werdet es wie immer kurzfristig mitkriegen oder dann in eurem neuartigen Rundfunkabspielgerät mitkriegen, wenn wieder eine Folge reingefallen ist sozusagen. Und kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.